Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
Schwitzkasten. Schwitzkasten.
Schwitzkasten.
Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
So, jetzt läuft die Aufnahme. Okay.
Digga, was ist da los?
Zwei missglückte Aufnahmen an einem Tag.
Ey.
Gott, ich kann das nicht mehr. Ich brauche einen technischen Assistenten.
Ja, ich bin auch zu alt für den Scheiß jetzt, um das emotional mitzumachen. Also Leute, was ihr nicht wisst, wir haben gerade schon eine Stunde lang fantastische Episode zur AW Full Gear aufgenommen.
Leidenschaftlich.
Ja.
Lachend.
Oh.
In den Armen liegend, aber nur so in Worten, weil wir sitzen schon immer noch dann 5 Meter voneinander entfernt und gucken uns mürrisch an, aber trotzdem emotional eins.
Gucken wir uns mürrisch an. Ich meine, gucken wir nicht in solche Webcams.
Ja, stimmt.
Weißt du, so von oben, dass der Kopf so groß ist und der Körper so klein, wie das alle anderen Podcasts machen.
Ja.
Ja, Mann, und dann haben wir jetzt gerade noch eine zweite Episode. Also dann haben wir erst lange über Merch geredet, weil wir das überlagern mussten, in deinem Gehirn zumindest. Scheint irgendein Mechanismus bei dir zu sein.
Ja, Ablenkung heißt der.
Ablenkung, nie von gehört. Und dann haben wir wieder angesetzt und zum Glück nach 2 Minuten schon gemerkt, dass er einfach nicht aufnimmt. Was ist hier los? Technik. Ich habe immer gesagt, dass Technik der Tod ist. Du sagst immer, Geld ist der Feind. Ich sage, Technik ist der Feind. Und wer hat jetzt recht, hä?
Ich kann mehrere Feinde haben.
Ja, fuck ich auch.
Gut.
Ja.
Wisset jedenfalls, dass wir eine ganz fabelhafte AW-Episode aufgenommen haben, die ihr nie zu hören bekommt.
Schön, das ist für alle da draußen jetzt gut. Die Info ist wichtig.
Beste Sache, die man am Anfang eines Podcasts sagen kann.
Ich brauche ein
Aber ich kann mir nicht mal ein Getränk aufmachen, meins ist noch halb voll. Ist einfach scheiße. Weißt du noch, in der Episode, die wir aufgenommen haben, die keiner hört, da habe ich mich darüber lustig gemacht, wie schlecht du dein Bier aufgemacht hast.
Voll.
Ausgerechnet in der AEW-Folge, wenn Mario das gesehen hätte. Naja.
Echt? Mario, wir machen das immer als Gag, ne? Diese ganze Scheiße mit dem, die Episode haben wir aufgenommen, aber die war weg. Jetzt ist es halt wirklich passiert.
Es ist wirklich passiert und es ist maximal nervig. Also, genau, es gibt eine kaputte Datei, die lässt sich auch nicht reparieren. Wir haben alles versucht. Dann hat es gerade mit Aufnehmen nicht geklappt. Aber jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier und reden trotzdem nochmal über das Ganze.
Ja. Aber komplett anders. Wir haben jetzt gegenteilige Takes zu denen, die wir eben hatten. Ich habe kurz überlegt, ob wir rückwärts sprechen sollten, aber das kriege ich nicht mehr hin jetzt nach 8 Stunden Event.
Das ist ja auch das Ding, ne? Wir sitzen halt hier und haben 41 Stunden AEW geguckt mit so 81 Matches auf der Card.
Und 19 Liter Blut.
Genau.
Ja.
Und dann halb komatös reingefingerfoodet und so.
Wer hat wen gefingert, was?
Ja, und dann...
Waren die Sisters of Sin am Start oder was?
Ja. Sisters of Sin und die Babes of Wrath.
Diese billigen Pornonamen, ich kann nicht mehr, ja.
Timeless Love Bombs.
Eben haben wir da sehr ernst über diese Namen geredet.
Wirklich?
Jetzt würden wir eher so humoristisch drüber reden.
Genau, das muss man so konterkarieren. Wir haben die, naja, gut. Es war toll, also wie wir wirklich Arthouse-Filme im Prinzip unter den Namen Timeless Love Bombs, Babes of Wrath und Sisters of Sin entwickelt haben, ganze Skripte dazu.
Ja.
Und jetzt machen wir einfach nur so einen billigen Porno-Gag daraus.
Komplett, ja. Aber ist jetzt halt einfach der Zeit geschuldet.
Das
ja.
können wir jetzt einfach nicht mehr machen. Jedenfalls habe ich irgendwas sagen wollen und damit angefangen und beende den Satz jetzt damit.
Mega. Du hast gesagt, dass wir schon echt lange sitzen.
Ach so, ja.
Und ich würde noch hinzufügen, dass wir jetzt gerade schon 3 Minuten unsere Zuhörerschaft voll labern mit unseren Problemen und unserem Leid.
Ja.
Das will doch keiner hören.
Okay.
Lass lieber über Essen reden oder was die ganzen Podcasts alle so machen.
Dings, vielleicht wollt ihr das hören. Guckt mal bitte in eure E-Mails hinein, die nächsten Tage oder vielleicht auch jetzt schon. Alle, die uns auf Patreon unterstützen vor allem. Dann bekommt ihr nämlich eine tolle Abfrage von uns nach eurer Größe und der Aktualität eurer Adresse, damit wir unser fantastisches neues Merch, von dem ihr auch bereits ein Bild dann sehen könnt, an euch heranschicken können. Das soll nämlich am liebsten bis Anfang Januar, da WWE nach Deutschland kommt, bei euch gelandet sein. Und damit das klappt, müsst ihr zackig antworten darauf.
Damit ihr uns in den Arenen in Berlin und Düsseldorf sät.
Ja.
Nicht sät, seht.
Und genau, und wir euch.
Krass, wenn ihr uns aussehen würdet. Das heißt, wir müssten als Merch Samen verkaufen, so Schwitzkastensamen.
Samen.
Was halt
du willst deine Samen an unsere HörerInnen verteilen.
Das mache ich schon seit 7 Jahren.
Ja, da. Jedenfalls wollte ich sagen, also wenn ihr auch Bock auf unser wunderschönes neues Merch habt, das vielleicht entfernt etwas mit irgendeinem Prügelspiel zu tun haben könnte, dann droppt ganz schnell noch bei Patreon rein und wir regeln das. Ja, so, Werbesendung Ende.
Geil, dass du jetzt hier unseren Fauxpas nutzt, um billige Werbung zu machen, ey.
Ja, geil, dass du
gottlos
diesen zweiten Fauxpas nutzt, um das mir nochmal zu sagen.
Ich hätte dich jetzt eigentlich loben müssen. Wir machen ja alles anders als
genau,
vorher.
Genau, ja.
Ja, stimmt.
Hättest du, aber es übersteigt wieder deine geistigen Kapazitäten.
Alter, ich sitze hier seit 19 Stunden. Full Gear ging ewig.
Ja.
Ja.
Ja, Full Gear ging wirklich sehr lang.
Ich habe jetzt immer Angst, dass das Gerät wieder ausgeht. Kannst
Nein,
du alle
ich stache
10 da Minuten paar. Ja, das hast eben auch nichts gebracht. Du hast eben auch drauf gestarrt.
Aber es sind noch, also der Akku zeigt jetzt noch an, dass zwei, also 2 von 3 Strichen.
Okay.
Das ist schon mal gut.
Sobald es auf 1 geht, dann springst du dahin.
Werde ich panisch aufspringen, einmal im Kreis laufen, schreiend und dann auf Stopp drücken, um die Aufnahme zu sichern.
Okay, das Kreislaufen wird helfen. Ja.
Das ist so ein Ritual, so ein okkultes Ritual.
Ja. Aber wir haben noch über Patch geredet, der Native American Pack.
Für dich ja, für mich osteuropäisch.
Ja.
Ja.
Für mich, für mich Vater Büffel, Mutter Fee. Das ist Pack.
Okay.
Apache-Pack.
Vater Büffel, Mutter Fee. Ja, sehe ich. Kann ich mir vorstellen.
Ja. Andersrum wäre lustiger. Vater Fee und Mutter Büffel wäre viel lustiger.
Krass, gibt es männliche Feen? Feenriche?
Feenriche? Ja, natürlich. Sind komischerweise bei der Bundeswehr ganz viele.
Feenrich.
Feenrich, Fick und die Sisters of Sin, Alter.
Ja, ist gut.
Ich glaube, uns tut das nicht gut, dass wir hier jetzt wieder ansetzen und eine neue Episode aufnehmen,
das
wirklich.
Das tut uns gar nicht gut.
Gut.
Oh Gott, um Himmels Willen.
Ja.
Ja, Dings, aber also einmal wieder rein. Also, Niklas und ich haben...
Wieder rein in Feenrich. Es tut mir leid. Ja, okay.
Wir haben als quasi Quereinsteiger uns mal wieder AEW reingefahren.
Feenrich! Verdammt! Männliche Feen!
Niklas ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht bereit.
Das ist so scheiße dumm. Okay.
Jedenfalls. Also, wir sind jetzt in diesem jetzigen geistigen Zustand. Unter anderem, weil wir uns als jetzt quasi Quereinsteiger endlich mal wieder gemeinsam, das haben wir auch echt lange nicht gemacht, ein AEW-Pay-Per-View reingezogen haben. Also selbst die letzten Großen haben wir getrennt voneinander geguckt, weil wir irgendwie wegen Urlauben und so voneinander dissoziiert waren.
Ja.
Und dann hinterher drüber gequatscht. Wir haben wirklich bestimmt das erste Mal in diesem Jahr, behaupte ich jetzt einfach mal kühn, AEW wirklich zusammen geguckt.
Kann sein.
Es kann wirklich sein, das
stimmt.
Ja, es
kann sein. Ja.
Und auch beide vorher die Shows auf keinen Fall lückenlos verfolgt. Ich bin jetzt so mit Blut und Gut wieder eingestiegen und habe dann im Anschluss die Woche komplett geguckt. Genau. Seit Blut und Gut habe ich alle Shows gesehen. Du bist noch ein bisschen früher eingestiegen als ich, glaube ich.
Ja, eine Woche vorher.
Ja, okay.
Ich habe Blut und Gedärme habe ich den Aufbau noch verfolgt, ja.
Ja. Okay, du denkst, der hat eine Woche gedauert, alles klar.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, nee, ist okay.
Ja.
So, und dann haben wir uns jetzt Full Gear reingezogen. Und also mein Kurzurteil ist, weil ich versuche jetzt nur noch Kurzurteile abzugehen, damit es auf jeden Fall noch in die Episode reinpasst.
Bitte.
Das hat Spaß gemacht.
Ja.
Das hat aber es war lang, es war sehr lang, es war zermürbend und anstrengend lang und auch zermürbend.
Ja.
Am Ende war ein bisschen die Luft raus beim Publikum und bei mir. Aber an und für sich, so das, was ich gesehen habe, hat großen Spaß gemacht. Teilweise trotz und teilweise wegen der Ergebnisse.
Ja. Ja, geht mir auch so. Ich habe die Go Home Dynamite zum Beispiel sehr genossen. So, die hat nochmal viel für den Aufbau auch getan. War eine gute Weekly. Und das Event war halt wirklich einfach tatsächlich natürlich wieder zu lang.
Ja.
So, wie das bei AEW einfach immer ist und wir kritisieren das, seit wir diesen Podcast haben, tatsächlich immer mal wieder so. Aber die Matches an sich, die Qualität von Wrestling, die Talente, die da gezeigt wurden, auch das Booking halt irgendwie, das war, also es war ein geiles Event, es war ein geiler Aufbau, also AEW Full Gear 25, geile Show, geile Nummer, so.
Voll.
Wirklich.
Ja.
Und interessant auch dann zu sehen, diese Zweiteilung dieses Events, was wahrscheinlich mit der Sendezeit zu tun hat, dass du auf einmal so die letzten 3-4 Matches ein Blutgeficke bekommst, so. Auf einmal wurde es blutig, auf einmal kamen die ganzen, ja, brutalen Dinge hinzu, die man vorher wahrscheinlich noch nicht zeigen konnte, so.
Das ist tatsächlich die zweite Hälfte, 4 der letzten 5 Matches von insgesamt 9, ja.
Schon krass, so. Ja. Und davor, also keine Ahnung, viel.
Ich stell mir gerade so vor, wie es so an der Tür klingelt, so, Tony, the guy with the blood, he's there. So, kommst du ja mit so Kanistern Blut, okay, gut,
ja.
Rein.
Ja, wenn es denn Kunstblut wäre bei AEW, aber ist es halt einfach nicht. Die machen halt einfach Buckets mit ihrem eigenen Scheiß voll. So.
Die Ersatzringmatten.
Ey.
Waren es dann, keine Ahnung.
Aber also das Personal, was bei Full Gear eingesetzt wurde, war einfach fantastisch. So. Es sind einfach richtig gute Leute dabei. So. Ja. Ey Mann, ich weiß auch nicht. Da sind Leute wie Pac und Darby Allin und so, die einfach so geiles Wrestling zusammenbringen. Du hast Emotionen in allen Matches, du hast eine Intensität durchgehend durch die Bank. Du hast hier ein Gauntlet Battle Royal, was uns komplett umgehauen hat vom Unterhaltungswert. Es war einfach das unterhaltsamste oder eines der unterhaltsamsten Wrestling-Matches des Jahres. So.
Auf jeden Fall. Unterschreibe ich sofort, ja.
Also bitte sag gleich nochmal, aber dann natürlich komplett anders als eben.
Ja.
Dein Pep-Talk zu Ricochet. Ja. Ey, also
weiß nicht mehr, aber ja.
Trotzdem. Fantastisches Event. Also hat halt echt Spaß gemacht.
Ja. Wirklich. Und also ne, ihr kennt es so, Niklas hat es gerade auch schon gesagt, das ist schon zu lang für uns so in unserem Alter und mit unserem Geduldsfaden. Nee, aber ich kann halt auch nicht mehr 5 Stunden reinziehen. Also ohne Zero Hour sind es 4,5 trotzdem. Und die ganze Zeit so drin sein, so, das ist mir zu viel. Selbst wenn ich das eigentlich bei fast jedem Match auch richtig wollte, aber, und das spricht tatsächlich für die Qualität dessen hier, also obwohl wir halt jetzt nicht alle Geschichten, die da drin hängen, komplett miterlebt haben über die letzten Wochen, obwohl das Format halt nicht unbedingt unseres ist von der Länge her, und obwohl wir uns ein bisschen durchskippen wollten und hier und da mal so ein bisschen so, mal so, weiß nicht, durch die ersten 5 Minuten nur mal so häppchenweise gegangen sind, ah ja, hier Dominanzphase von der Person, ja. Ah ja, okay, Comeback von der, sind wir bei jedem einzelnen Match beim Skippen irgendwann wieder hängen geblieben und haben den Rest des Matches dann zu Ende geguckt.
Ja.
Also, das ist halt das Witzige, so in jedem Moment, wo wir so einmal kurz hängen geblieben sind, sind wir dann auch kleben geblieben da drin, so. Und das spricht tatsächlich für die Qualität von dem Shit, so. Weil, ne, also, ohne all das, was man sonst so mitbringt, um investiert zu sein, hat uns das Wrestling halt reingeholt in den Shit. Und das finde ich schon geil. Und das hat deswegen auch wirklich Spaß gemacht, auch wenn es eben durchaus anstrengend war, bei der Stange zu bleiben die ganze Zeit.
Ja.
Das ist schon geiler Scheiß, ey.
Ja, ich frage mich halt, wie das wäre, wenn ich AEW regelmäßig verfolgen würde, ob ich den Effekt auch so hätte oder ob das nur dem Kontrast geschuldet ist, dass ich AEW und diese Matcharten, dieses die Art, wie dort Wrestling erzählt wird, jetzt gerade gar nicht so gewohnt bin und deswegen einfach ein bisschen faszinierter war, weil es für mich eine gewisse Frische mitbringt.
Oder, das frage ich mich bei mir nämlich, ob ich das gerade fresh finde, weil ich die Leute alle eine Weile nicht gesehen habe und mich mehr freue, die zu sehen und es deswegen interessanter finde beim Durchskippen, als mir jetzt halt zum 12. Mal in, weiß ich nicht, ne, den letzten 4 Wochen wieder die gleichen Nasen anzugucken, so. Das vielleicht auch, keine Ahnung. Also, weil das sind ja, ne, wir haben das in diesem Podcast auch immer wieder erzählt, da sind super viele Leute bei AEW, die wir echt gerne mögen.
Ja.
So, aber es reicht immer wieder wegen irgendetwas, nicht für mich persönlich, mir das jetzt wirklich auch noch regelmäßig reinzuziehen. So. Aber für diesen diese Episode heute, und ich meine nicht diesen Podcast, sondern diese Episode von Full Gear, um da wieder reinzugucken, da hat mich das auch wirklich dann gebockt und interessiert. So, selbst bei den Matches, wo ich so dachte, ah, das ist mir jetzt nicht so wichtig, war es dann doch so, ja, nee, lass mal laufen, lass mal gucken, was da geht, das sieht spannend aus. Schon ja, geil.
Schon geil, ja.
Ist ein Besuch wert, diese AEW-Welt.
Ja, durchaus. Ja, sollen wir da chronologisch jetzt mal rein oder was und irgendwie durch die Card gehen?
Okay.
Ja?
Ja.
Okay.
Also wir sind reingeworfen worden. Wir haben ja uns die Zero Hour gespart, damit wir nicht noch 4 Matches mehr haben. Aber reingeworfen wurden wir in das 4,5, das 3,5 von denen. Wie hießen die noch? Ich muss kurz gucken. El Sky Team.
Ja.
Über den Namen haben wir vorhin 5 Minuten lang sehr gute Witze gemacht.
Wir können jetzt nicht immer den Leuten da draußen sagen, was sie jetzt nicht Gutes von uns bekommen, weil eben was besser war.
Genau. Aber wir können es behaupten, dass was Gutes drin gewesen wäre, da wo es eigentlich gar nicht so gut war. Also, die Leute wissen schon, was sie ernst nehmen können oder nicht. Also, El Sky Team, bestehend aus 3 maskierten Menschen. Und
ist das dieser Neon-Typ gewesen?
Genau, das ist dieser Neon.
Ja, der hat ja auch Neon-Sachen an, ja.
Genau, Neon, ja. Mystico und Mascara Dorada.
Die maskierte Dorade.
So ist es. zweitbeliebteste Fischgimmick nach Sharkboy.
Ja.
Ich warte noch auf einen Wrestler mit einem Rochen-Gimmick. Ey, Rochen, einfach so krass. Wer war noch mal ein Rochen? Roman Reigns.
Roman Reigns, weil er so ein breites
Krassester
Maul hat.
Krassester Rochen im Wrestling.
Ja.
Auch aus verschiedenen anderen Gründen, wenn man ehrlich ist.
Aber AEW hat auch einen Rochen tatsächlich. Rochen Romero. Sorry, mach einfach weiter.
Ja, das ist wirklich ein guter Moment. Ja. Also gegen Teil der Don Callis Family, das sind ja in Wirklichkeit so 41 Leute oder sowas.
41 Leute
so.
Aktuell,
also ja. Ich glaube, Don Callis hat ungefähr so viele Kinder wie Heath Slater.
Ja.
In dem Fall vertreten von Henji Cero.
Erzähl mir keinen.
Konosuke Takeshita und dem zu spät kommenden Kazuchika Okada.
So geil.
Genau, und da fing die Show ja an. Als Okada auftauchte,
ja,
weil er nur in Pay-Per-Views und nicht in Zero Hours auftauchen darf.
Wir haben den Vertrag von Okada gecheckt.
Ja,
da steht genau. Ganz klar drin, Punkt 1 tatsächlich, noch bevor Gehalt oder sowas verhandelt wird oder Urlaub. Urlaub. Steht drin, dass er nicht in der Zero Hour gezeigt werden darf.
Finde ich auch völlig plausibel, würde ich auch nicht wollen.
Ja.
Genau. Ja, der kam halt zu spät. Und war aber das Witzigste an dem Match. Also ich finde diese Auseinandersetzung zwischen Okada und Takeshita, wie die sich, die haben sich ja nicht nur so normal sabotiert wie so ein dysfunktionales Tag-Team, die haben sich auch einfach geprügelt zwischendurch.
Ja, klar.
Und dann damit wieder aufgehört, als sie das so gemerkt haben, in Anführungsstrichen.
Ja.
Ich finde die Dynamik zwischen den beiden schon wirklich hilarious. Das macht richtig Bock. Ganz abgesehen davon, dass die ja beide einfach auch legendär geile Wrestler sind. So.
Ja. Und der eine halt wirklich eine Legende ist, so, ne?
Ja.
Mega, mega spannend. Also, egal wie die das jetzt noch aufbauen, wie sie es ziehen und so, ich habe richtig Bock auf das Match zwischen den beiden. Ich will, dass Okada nochmal motiviert wird, gegen Takeshita an seine guten Zeiten im Ring anzuknüpfen, so. Mhm. Der macht ja bei AEW, sind wir mal ehrlich, der macht ja da das Nötigste, ja, so, ne? Von dem, was er kann. Okada, ey, soll er machen so, ne? Der hat sich in Japan den Arsch aufgerissen für viele Jahre und mit die besten Matches der Welt produziert, so dort rein wrestlerisch. Der kann jetzt mal ein bisschen in den USA ein bisschen ausspannen, Anzüge tragen und Bitch sagen und so. Voll okay, aber gegen Takeshita wird er sich tatsächlich keine Blöße geben. Die werden ein Mörder-Match machen, wenn diese Fehde darin gipfelt.
Ja.
Diese kleine Faction-Fehde, ist geil.
Ja, vor allem ist die extra geil, wenn halt die die New Japan-Legende schlechthin in Okada, so, also ne, seiner Generation, gegen den aktuell amtierenden IWGP World Champ,
ja, stimmt,
Takeshita fädet. So. Also das ist ja, das ist ja wirklich so der ehemalige König und sein Thronfolger.
Ja,
so,
ist,
ne?
So.
Das, ist so. Das, und die sind beide, kommen ja beide aus der gleichen Familie. Das ist basically der Kronprinz, wenn du jetzt die Don Callis Family mal kurz als Dynastie aufmachen willst. So.
Ja.
Das ist schon geil, so. Und dann ist da ja aber auch noch das designierte Lieblingskind Kyle Fletcher.
Ja.
So, der seinen Titel jetzt verloren hat bei Full Gear und sich, genauso wie Takeshita, für dieses Turnier um den Titel von
das Continental Classic. Ja.
Genau. Von Okada angemeldet hat. Also
ja.
In der Don Callis Family liegt halt ein bisschen Konflikt in der Luft.
Ja.
So, ist das voll geil, weil das sind alles drei auch übergeile Wrestler.
generell eigentlich eine recht chaotische Show für Don Callis, so, ne? Ich meine, das mit den Young Bucks akquirieren hat auch nicht geklappt, so.
Stimmt.
Sehr viel Zwist gerade da drin und so. Ist schon einiges los da und das prägt ja auch die Weeklies und so, ne? Also die Leute sind ja einfach, weil diese Faction so riesig ist.
Ja.
So, das ist schon krass. Aber ja, auch das sind einfach, ich glaube, AEW schreibt gerade einfach ein paar Geschichten mit Leuten, die mich interessieren, so. Ja. Also, das ist jetzt nicht mal, da wird das Rad jetzt nicht unbedingt neu erfunden, so Pac und Darby Allin, die haben einfach so eine Blutsfehde, weil sie sich hassen. Das hat jetzt auch keine metaphysischen Ursachen, so, ne? da geht's halt, ja. Die können sich nicht ab und der eine fickt den anderen tot seit Wochen und jetzt steht er auf als Mumie und fickt zurück, so.
Das ist Darby Allin sehr treffend beschrieben, ja. Das ist eine angezündete Mumie,
ja.
die wieder dann auferstanden ist, ja.
Und das ist doch schön.
Und das ist doch schön, ja. Ich könnte es nicht treffender sagen. Also jedenfalls, die Don Callis-Familie hat die Tag-Team-Titel nicht gewinnen können von dem maskierten L-Sky-Team.
Ja.
Und dann kam es zu dem von dir schon angesprochenen Pack gegen Darby Allin.
Geil.
Also zwei meiner absoluten Lieblingsnasen bei AEW, ne? Ich liebe Pack, die Maschine. Ich weiß nicht, ob Pack jemals nicht fantastisch war. Und es ist einer dieser Typen, der einfach nicht einen Deut weniger krass wird, je älter er wird. Es ist völlig verrückt.
Eher das Gegenteil. Er wird noch krasser, habe ich das Gefühl. Er hat noch mal mehr draufgepackt.
Nicht schlecht.
Sorry, ja.
Und das, obwohl er jetzt, wo er keine völlige Wahnsinnsfrisur mehr hat, so wie vorher mit so durchs Gesicht hängenden Tentakeln,
ja,
sondern halt diese freundliche Hobbit-Friese, sieht er trotzdem noch gefährlicher aus. Das ist schon wild.
Es macht ihn auf eine andere Art sinister.
Ja, schon.
So, weil er jetzt so ein bisschen was, nicht so, er wirkt ein bisschen weltlicher dadurch, was ihn aber auch gefährlicher macht, weil er jetzt vielleicht ein bisschen mehr auch in der Welt checkt und eingreift, so. Weißt du, was ich meine? Er war vorher schon so richtig durch, finde ich, mitunter.
Ja.
So, nur manisch, so. Und jetzt hat er so ein bisschen, redet er auch mehr, hat so Backstage, so Video-Promos und sowas, wo er auch viel sagt, mit seinem weirden Akzent. Ja, also, er wirkt tatsächlich mitunter für mich, möchte ich sagen, noch gefährlicher gerade aktuell.
Naja, also ich meine, der ist halt, darfst du ja auch nicht vergessen, ne? Der kommt von einem Kult, so, war Mitglied von House of Black, ist einfach ein weirder, okkulter Haufen, so, keine Ahnung, was die anbeten, und ist jetzt Teil von einer Hooligan-Bande. So. Also, das ist schon weltlicher geworden, auf jeden Fall. Das ist schon gut analysiert von dir.
Ja.
Naja. Und dann hat er aber auch diese geile Endgegnermusik. Das muss ich nochmal, das müssen wir nochmal herausheben, ne? Du hast es beim Gucken ganz toll gesagt, so. Puck sitzt halt einfach so auf, völlig normal auf diesem Stuhl und ist so ganz ruhig. Und währenddessen läuft diese überstressige 80er Jahre Videospiel-Endgegnermusik, so. Ja. Als komplettes Gegenstück dazu und lässt ihn einfach dadurch noch wahnsinniger wirken. Das finde ich großartig in der Wirkung.
Ja, herrlich. Das ist ein richtig geiler Kontrast, der da wirkt, so, ne?
Ja.
Den ruhigen, eiskalten Typ, der dich gleich umbringt, zu dieser manischen Musik, das ist geil, das ist geil. Death Rider ist sowieso theme-technisch irgendwie on top.
Das stimmt.
Finde ich richtig geil, was da läuft.
Dann muss es aber auch sein, weil die Death Riders Mucke läuft halt einfach 7-mal pro Show.
Ohne Scheiß.
Egal welche Show.
Das Event auch einfach echt geprägt.
Ja. So, und dann tritt dieser Pack halt an gegen Darby Allin. So. Und Darby Allin ist also wirklich so ein faszinierender Wrestler. Und ich liebe sehr, dass die Stipulation hier eben, wie du vorhin sagtest, war, und jetzt machen wir mal Wrestling.
Mhm.
So. Wir haben uns umgebracht zu Genüge, wir haben angezündet und Dinge zu Hilfe genommen, uns auf, wie heißt das Ding, wo man drin begraben wird?
Sarg.
Auf
Sarkophag.
Ach, genau.
Ehrlich gesagt.
Genau, es wurde auf einen Sarkophag geworfen,
ja,
irgendwo in irgendwelchen hinteren, finsteren Ecken sich geprügelt. Es wurde runtergeworfen, alles. Nee, wir machen jetzt einfach Wrestling, weil Pack hat gesagt, denn ich bin der bessere Wrestler als du, Darby Allin. Und ich fand's voll schön, Darby Allin einfach mal wieder als Wrestler wrestlen zu sehen, weil ich liebe, wie Darby Allin Wrestling checkt. So,
ja.
Das ist so ein geiler Cruiserweight-Wrestler, so, weil ja. der halt einfach trotzdem nicht vergisst, dass Cruiser hin oder her da immer noch Weight drin ist und sich halt reinschleudert in die Sachen und halt sein Gewicht benutzt, um Leute rumzuwerfen und sich um Leute rumzuwerfen und es passiert halt einfach etwas mit Geschwindigkeit und Schwungmasse und so, das sieht halt alles einfach so aus wie, ja eben nicht wie Tanzen, sondern ja. wie jemand, der weiß, wie er sein Körpergewicht benutzt. So, ist richtig geil.
Ich glaube, er ist wirklich der für mich interessanteste Cruiserweight-Wrestler, weil er es halt auf diese ganz besondere Art versteht, das legit aussehen zu lassen. Nämlich, das hatte ich beim Gucken auch eben gesagt, dass er das vor allem mit Härte macht. So. Mhm. Der hat halt einen sehr, sehr leichten Körper, der aber sehr knochig und hart ist und so. Und er setzt dieses knochig-harte einfach so gut ein mit seinen Moves auch, sein High-Flying, sein Coffin-Drop. Der tut weh, wenn der kommt, weil der hart ist einfach. Die Geschwindigkeit bei seinem Suicide-Dive, bester im Business,
ja.
Die ist irre. So ich glaube halt Darby Allin, dass er Menschen wehtut, wenn er seine Moves macht. So.
Ja.
Und natürlich glaube ich ihm auch und ich kann es nicht leugnen, dass es wehtun muss, wenn er einsteckt, aber dass er eben auch austeilen kann, setzt ihn für mich von vielen Cruiserweights ab, die halt mehr so in Richtung Lucha-Style gehen oder so und mehr so den Gegner zur Schwungmasse machen. Mhm. Aber Darby Allin schafft es, sich selbst zur Schwungmasse zu machen.
Ja.
Und das ist eine richtig geile Qualität.
Das ist voll geil. Ich mag voll, wo du gerade hingehst.
In die Physik?
Ja, wir machen das gerade viel besser als in dieser anderen Folge, die ihr nie hören werdet. Aber im Ernst jetzt so dieses, weil du halt sagst, er macht sich selber zur Schwungmasse und dieses Kantige und so, weil sein Suicide Dive zum Beispiel, den macht er auch so mit der Schulter voraus. Mhm. Ne, nimmt nicht so die Arme davor und blockt ab so.
Ja,
und schubst Leute so wie Seth Rollins mit dem Waxen Suicide Dive im Business.
Schlimm.
Sondern der geht einfach mit der Schulter voraus, weil das halt Knochen so.
Ja.
Ey, Darby Allin macht sich selbst einfach zur Waffe. So sehr, wie das wenige andere machen.
Mir fällt niemand ein, der das so macht wie er.
Das ist schon ganz geil eigentlich.
Ja.
Und das passt voll zu ihm und zu diesem selbstaufopfernden, diesem reckless Daredevil, der er halt ist. Der macht sich selbst einfach zu einer Waffe.
Ja, gut gesagt. Geil. Stimmt. Ja.
Gut.
Und ja, wer das bei Blood and Guts nicht gesehen hat, so, da wurde er halt von Pack einfach von einem Turm in zwei brennende Tische geworfen, so, ne? Das heißt.
Wenn du Pack und Turm sagst und ich hab ihn so vor mir mit seiner Hobbit-Friese, ich denke halt wirklich an so einen Festungsturm, weißt du?
Ja.
Und dann guckt noch von uns so ein Burgfreund hoch und ist so, wir können Sie mal bitte leise sein. Er könnt ihr bitte leise sein, Milord.
Also,
und dann wirft er ihn so runter in einen Heuhaufen.
Aber es war ja wirklich ein Turm.
Ja, ist richtig.
Warum auch immer da ein Turm stand.
Ja, ist richtig. Ist ja
nicht Quatsch, dass da ein Turm steht, weißt du? Aber ja. Und deswegen war dieser, also normalerweise würde ich halt denken so, okay, das ist eigentlich zu krass, so, wenn ihr das einfach an einem Casual Mittwoch macht. Was wollt ihr denn dann beim Pay-Per-View machen, so? Was soll das, ihr dämlichen Idioten, so? Aber dann kommt halt Pack mit der Promo und sagt halt, ja, lass Wrestling machen, Alter. Weil das haben wir halt noch nicht gemacht, so. Und dass Darby Allin dann auch darauf eingeht, dass sie das dann tun, ist geil. Das ist mal so ein bisschen zurückgedreht, das ist halt umgekehrte Wrestling-Systematik eigentlich, weil normal setzt du immer einen drauf und hier hast du in gewisser Weise einen runtergenommen, stipulation-technisch, was aber jetzt gar nicht irgendwie weniger Wirkung dann hat oder so, sondern eigentlich noch sehr intensiv war.
Voll, also für mich halt gar nicht. Ich fand, es war ein richtig geiles, unterhaltsames, intensives Match, das von der Emotionalität dieser Fehde auch trotzdem total geprägt war, bei halt einem technischen, harten, ballernden, schnellen, explosiven vor allem Wrestling-Match so. Das mochte ich an dieser Paarung auch wirklich total gerne, ne? Das hatte seine Rest-Phasen, die sind halt nicht so Dauerläufer, die ganze Zeit so eine Geschwindigkeit ballern, sondern da gibt's dann halt eine Explosion zwischendurch und es folgen so einfach mehrere kranke Sachen aufeinander und dann müssen sie das erstmal wieder verdauen, weil sie halt auch die Härte dessen, was passiert, weiterzählen so.
Ja.
Und selbst wenn Darby Allin dann mal so einen Hulk-Moment hat, wo er irgendwas crazy wegsteckt, einmal schreit und direkt wieder in die Offensive geht, dann schmeißt Pack ihn trotzdem einmal wieder auf die Schnauze und dann ist wieder Ruhe.
Ja, genau. So. Ja.
Das ist schon richtig geil gewesen, ey. Sehr, sehr intensives Match.
Ja.
Mit einem scheiß Finish.
Ja, das nervte. Es braucht bei so einem Match keinen Eingriff von außen. Vor allem, wenn du sowieso schon erzählt hast, dass Darby Allin da angeschlagen reingeht mit Brandwunden und sonst was, Darby Allin halt so macht, dann brauchst du nicht Wheeler Yuta reinschicken, so, dann reicht es halt, oder dann kannst du auch vernünftig erzählen, dass der Heel hier mal einfach clean gewinnt.
Ja.
Was soll denn das?
Ja, und ich mochte, also, ich hätte es schon noch, also wenn du das schon unbedingt willst, dass sich da jemand einmischt und dass Pac so der Heel am Ende ist, ne, der zwar sagt, hey, ich schlag dich als Wrestler und dann aber doch nur mit Hilfe gewinnt und eben nicht sportlich fair, dann hätte ich es schon geiler gefunden, wenn Wheeler Yuta sich in seiner Wheeler Yuta-Haftigkeit so irgendwie angeschlichen hätte und rangeslithert und das so hinterrücks gemacht hätte und nicht, dass Pac wie so ein hilfloser Fisch mit den Flossen wedelt, um den ranzuwinken irgendwo aus der Ferne.
Ja.
Das hat für mich so doll mit dem Charakter gebrochen und auch mit dem, wofür Death Riders für mich stehen. Das fand ich irgendwie ganz dumm erzählt an der Stelle, leider.
Ja.
So. Und auch gerade in einer Zeit, wo man parallel diese John Moxley Geschichte mit eben seiner Niederlagenserie erzählt, hätte man Pac und auch Yuta, aber allen voran Pac, für mich halt lieber stark halten sollen und eben nicht als jemand, der Hilfe von jemand anders braucht, so, sondern die vielleicht widerwillig bekommt, weißt du, und dann hinterher so anerkennen, so sagt so, ja, ist okay, ne, aber was soll das eigentlich, Wheeler? Meinst du, ich hatte den nicht oder was? Wäre viel geiler gewesen.
Stimmt. Ja, voll.
Naja.
Ja, klar, dann werden wir uns tropfen.
Ja.
Ja, Death Rider Nummer, wo wir gerade da sind, aber eigentlich ganz, ganz spannend. Also ich beschwöre weiterhin diese Meuterei-Story, so, dass man John Moxley wirklich stürzen möchte. Er hat jetzt halt heute schon wieder verloren. Wir können mal einmal zu Kyle O'Reilly und John Moxley springen.
Ja.
Bei Blood and Guts getappt gegen Kyle O'Reilly.
Ja.
Und geile jetzt, Entscheidung. Und jetzt einfach wieder im One-on-One gegen Kyle O'Reilly getappt, so. Ich wünsche mir wirklich, dass es da einen Turn gibt, so, dass da die Death Riders rebellieren. Ja. Die Meuterei lostreten und John Moxley tatsächlich angehen irgendwie. Ja, ist bei diesem Event nicht passiert. Es hätte gut passieren können.
Mhm.
Ist nicht passiert. Ja, hätte ich Bock drauf.
Ich mag die Perspektive total gerne. Ich finde diese Geschichte das mit Kyle O'Reilly und John Moxley total geil, so weil das halt Kyle O'Reilly ist und nicht irgendeiner von den anderen großen Namen so. Kenny Omega oder Will Ospreay oder Hangman, ja, oder ey, auch so meinetwegen Takeshita oder irgendjemand anders, der halt eh schon super krass ist, sondern es ist halt einfach so mehr oder weniger random Kyle O'Reilly.
Ja, ein Underkader, Midkader geworden, ja.
Ey, nenn es wie du willst,
ja.
Aber das ist halt der eine Typ, der so das Kryptonit gegen John Moxley hat und ihn an den Eiern hat, beziehungsweise am Dings, am Fuß.
Am Fuß, ja.
Und den halt tappen lässt. Und es ist so geil und wirklich kreativ, total folgerichtig und sinnvoll, dass es eine Submission ist.
Ja.
Weil Submission bedeutet halt nicht, irgendein Ref hat bis 3 gezählt und dann ist es so, oh Mann, fuck, so, ich war nicht schnell genug mäßig oder
ja,
so.
Ja.
Ich war in dem Moment nicht präsent, sondern Submission bedeutet immer, ist immer eine aktive Entscheidung von Jonathan Moxlein. Ich muss jetzt aufgeben, ich kann nicht mehr, ich halte dem nicht mehr stand, ich habe verloren. Er muss sich diese Niederlage in dem Moment eingestehen. So, das ist seine Entscheidung und nur seine. So,
ja.
Nicht mehr dagegen anzukämpfen, sondern zu tappen. Und das ist für den Anführer von dieser Death Riders-Truppe, so, das ist schon ein Ding. Und ich finde, das verkaufen sie geil. So, wie er auch immer das noch hinauszögert und so.
Ja.
Und dann muss er halt doch tappen. Das ist erzählerisch genau richtig, so.
Und die perfekte Grundlage für diese Meuterei, so, ne, weil, ne, John Moxley hat halt jetzt in diesem Match bei Full Gear für sich ausgetappt und er hat bei Blood and Guts für das ganze Team ausgetappt.
Stimmt, so, als Captain.
Als Captain, das heißt, er hat wirklich seine Crew im Stich gelassen, so.
Ja.
Und das gucken sich solche Leute wie Castagnoli, Pack und so, das gucken die sich, glaube ich, dann auch Marina Shafir nicht mehr lange an. So,
ey,
das
klar,
ist eine richtig krasse Story hier gerade, die gegen John Moxley arbeitet.
Ja, voll. Gerade Marina Shafir hat in dem Match auch einfach so einen guten, enttäuschten Blick gehabt, als die Niederlage feststand. So, das fand ich schon richtig gut.
Ja.
Fand ich schon richtig gut.
Ja, deswegen, also da ist viel Spannung drin.
Ja.
Wir haben eben in der verloren gegangenen Episode noch darüber spekuliert, wer der Anführer oder die Anführerin sein könnte.
Ja.
Kam sogar auf Gabe Kidd zu sprechen und so.
Ja.
Keine Ahnung. Also Pack wäre schon der interessanteste mit seinen kurzen Haaren und seiner Weltlichkeit. die neue Weltlichkeit.
Das sind die Gründe dafür, ja.
Ja.
Ja, schon.
Castagnoli kannst am Mic nicht tragen?
Nee.
Muss ja schon reden, wenn du so eine Faction führst. Ula Judo ist eine Fotze und Daniel Garcia nervt.
Ja, Daniel Garcia ist auch zu sehr der. Ich finde, der hat so richtig krasse. Wie hießen noch bei Sons of Anarchy immer die Neuen, die sich noch bewähren müssen?
Prospects.
Prospect, genau, ja. Ich fiel es nicht ein. Ja. Daniel Garcia hat richtig krasse Prospect-Vibes für mich.
Ja, klar.
So, von seinem ganzen Gehabe und so. Also Pack ist schon derjenige, der am ehesten auch so das Auftreten von einer Leitfigur hat. Dadurch, dass er, also auch mit seiner Entrance, wie der da halt auf diesem Stuhl sitzt, so,
ja.
Der hat einen Plan.
Ja.
Weißt du, das kann ich mir schon am ehesten, ganz, also wirklich ganz abgesehen davon, dass er von seinen Fähigkeiten und seinem Charisma am ehesten derjenige ist, der es könnte, ist er auch die passendste Figur dafür. Wobei ich auch Marina Shafir echt interessant fände, wenn es nicht eine Vollkatastrophe wäre, wenn sie spricht.
Oder wrestelt. Also das, Pack wäre schon interessant, er würde es anders führen, er wäre nicht der Leader, der dann halt so viel redet wie Moxley, der hat ja schon viel Promotime, der macht er. Punkt, ja. Er macht er und Leute folgen ihm.
Ja.
Weil sie irgendwie drin glauben, so.
Ja. Ich würde es halt geil finden, wenn der Putsch oder der Turn gegen Moxley kein Putsch gegen Moxley als Anführer ist. So, also nicht, dass ein neuer Anführer ihn ersetzt. So, sondern dass es einfach ein Move ist, um ihn aus der Gruppe zu entfernen, weil er zu schwach ist. Und dann ist die Gruppe einfach die Gruppe und es ergibt sich dann mehr oder weniger einfach so.
Über Judgment Day.
Ja, dass dann, und es ergibt sich dann vielleicht auch einfach eher so, dass Pack dann derjenige ist, der so ein bisschen die Richtung vorgibt. Aber gar nicht so, als wäre es Packs Absicht, jetzt Moxley zu beerben.
Mhm.
Sondern so wie so ein Putsch von unten halt einfach.
Ja. So. Ja, stimmt. Also bei Death Rider ist auf jeden Fall noch was drin. Ich find's gut, dass sie es nicht aufgelöst haben jetzt, wenn da dann was kommt in der Hinsicht. Vielleicht kommt da auch gar nichts, ne? Vielleicht gewinnt Moxley auch die nächsten Matches wieder. Das war einfach nur, jo, lass mal ein bisschen Kyle O'Reilly overbringen, der tut mir leid oder so.
Bisschen taunt. Nee, aber Dings, du hast in der vorherigen Aufnahme noch etwas ganz Fantastisches beobachtet. Und zwar, das sage ich jetzt einfach. Es gab ja noch am Ende von dem Match kurz wirklich so eine Andeutung davon, dass Moxley, weiß ich nicht, also Face-Turn ist jetzt ein bisschen zu doll, aber kurz mal den Sportsmann wieder rausholt, sag ich mal.
Ja.
Also, der hat ja so ein, so sehr wie Moxley sich das abbringen kann, ein anerkennendes und gleichzeitig abfälliges Nicken in Richtung Kyle O'Reilly geschickt, als er den Ring verlassen hat. Also schon so, ja, okay, hast mich schon fertig gemacht, du Pisser, Alter, ich hasse dich.
So respektvoll war er seit einem Jahr nicht mehr.
Wirklich, ne?
Ja.
So, und ist dann rausgegangen und dann hast du gesagt, erst draußen, als er dann, also drin war er für sich alleine und das war seine Geste und draußen war er dann auf einmal wieder John Moxley von den Death Riders und musste seinen Mann als Anführer der Death Riders stehen und hat sich dann erst entschlossen, wieder reinzugehen und Kyle O'Reilly nochmal zu verprügeln. Und ich finde, das ist eine total clevere Beobachtung, so dass es halt diesen Zwist vielleicht auch in ihm drin gibt, während er gerade eben sich selbst in diesen Niederlagen nochmal anders wieder kennenlernt, sozusagen. Der so einen Face-Turn vielleicht ermöglicht, dass die Death Riders inzwischen halt so ein bisschen das Dunkle in ihm befördern. So.
Ey, total. Stimmt. Gut, dass du das noch erinnerst. Ich hatte das gerade jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist, glaube ich, tatsächlich super wichtig, weil wenn du John Moxley wieder zu einem Face machen willst, und ich glaube, das hat AEW vor, mittelfristig, vielleicht kurzfristig, dann solltest du das auf zwei Ebenen erzählen und nicht irgendwie nur den Turn von der Faction, so dass du dann Moxley als Opfer hast, mit dem man sympathisiert, sondern dann brauchst du auch in Moxley selbst am besten, auch wenn du es effektiv machen willst, ein vernünftiges Motiv oder irgendwie was, womit Leute resonieren können. Und das funktioniert eben über solche Sachen wie Respekt bei Moxley oder so. Mhm. Weil der hat ja mal bei den Death Riders angefangen mit einer Vision, so, mit der ich d'accord war, by the way, ne? Am Anfang von den Death Riders. Ja. Da hat er gesagt, hier die ganzen Top-Flight-Fotzen und so, springen die hier rum, die Idioten, und das ist alles nicht mein Wrestling, das sind alles Pussys hier. So sehe ich AEW seit Jahren. So. Und John Moxley hat eben für gewisse Werte gestanden, so irgendwie.
Ja. Und dann angefangen, Leute mit Tüten ersticken zu
wollen.
Genau,
und dann ist halt ein bisschen vom Weg abgekommen.
Ganz so leicht.
Also das Ziel war eigentlich immer okay, die Motive waren okay, die Wege waren immer nicht so moralisch, sag ich mal. Und deswegen musst du das auch innerhalb von Moxley erzählen und solche Sachen machen, wie eben diesen Twist, so, hey, da bin ich gerade mit mir alleine im Ring und meinem Gegner, den respektiere ich und mach was. Da bin ich wieder Faction Leader und muss mich vor meinen Jungs beweisen.
Ja, und Marina.
Ist spannend. Eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Und Moxley kann das tragen.
Ey, also wirklich, wenn das die Geschichte wird, ne, wenn es wirklich so um einen inneren Konflikt von John Moxley geht, der wiederum zu einem Konflikt zwischen ihm und den Death Riders führt, nicht nur, sondern die haben ja eh schon einen Konflikt mit seiner Erfolglosigkeit, aber den halt weiter befeuert. So.
Ja.
Ey, dann kann das die nächste richtig große Character-Turn-Story werden, nach halt sowas wie Hangman Adam Page, der ja auch wirklich so eine krasse Journey hinter sich hatte vor einigen Jahren. Da ist richtig viel drin, ey.
AEW kann das, ne? Mit 12 wird auch sowas Ähnliches erzählt.
Ja.
So, ne? Diese großen Stories. Also, das musst du machen, weil diese Leute, die werden wenn du solche Geschichten erzählst mit Leuten, die über Monate und teilweise wie bei Page über Jahre gehen, das sind die Sachen, da bist du in 10 Jahren und kannst mit diesen Leuten ganz anders arbeiten. Da arbeitest du dann so mit, wie du mit einem Kevin Owens oder einem Seth Rollins oder so arbeitest. Das sind so Leute, die haben eine eigene Historie geprägt, die Leute wissen, die sich verankert hat, die so gemachte Charaktere sind. Das kannst du nur über sowas generieren, wenn du so lange Dinge baust. Das kannst du nicht über so kleine Fäden in der Midcard irgendwie erzählen oder so. An Scorpio Sky erinnert sich einfach keiner mehr in 10 Jahren so. Weil der hatte nie diese große Turn-Story.
Voll. Und aber dafür braucht es natürlich auch diesen Run von dieser Faction, ne? Die es gerade einfach, AEW einfach prägt, so.
Übrigens, neben der Don Callis Family, würde ich sagen, Die beiden sind halt heftig.
Voll.
Aber Death Rollins ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen prominenter.
Schon, würde ich auch so sehen. Aber Dings, wo du gerade Seth Rollins erwähnt, mochte den Moment wirklich sehr gerne, als ausgerechnet in diesem Match nach dem Stomp, dann den Seth Rollins Gedächtnischant gab.
Ja.
Schon geil.
Ja, die fangen auf einmal kurz an zu singen, ey.
Das war schon cool.
Unglaublich.
Das war schon cool.
Zeigt ein bisschen die über den Tellerrand blicken Sache bei den AEW-Fans dann auch.
Ja.
Schon lustig.
gut.
Zurück.
Ja, ne? So, Kyle O'Reilly, John Moxley haben wir dann auch einmal kurz.
Ja.
War ansonsten das erste Match aus der Kategorie die Blutlieferung ist angekommen.
Bloody Sunday, ja, auf jeden Fall. So, heute ist Sonntag, als wir es geguckt haben.
Definitiv. So, ich glaube, wir haben schon alles Nennenswerte zu den Timeless Love Bombs, den Babes of Wrath und den Sisters of Sin, sowie Megan Bain und Marina Shafir, die keinen Tag-Team-Namen haben, gesagt.
Die Regisseurin dieser Porno-Scheiße. Ja.
Also ich glaub,
nur auf die Namen bezogen, Leute. Die Menschen nicht.
Nee, genau. Ja. Das Wichtigste an dem Match ist für mich persönlich die Entrance von Toni Storm und Marina Shirakawa gewesen.
Na klar.
Ich mag die so gern. Die sind so... diese Ernsthaftigkeit mit der Toni Storm... Diese Quirligkeit von Mina Shirakawa konterkariert ist einfach so herrlich.
Mhm.
Wie sie stolziert und stampft, während sie tanzt und so. Es ist einfach so unterhaltsam. Diese Miene, diese Entschlossenheit bei diesem Unsinn. Also
diese Mina.
Ja, ja. Ist wirklich einfach sehr witzig. Ist wirklich einfach sehr witzig. Muss ich schon einfach sagen.
Toni Storm ist eine der besondersten Wrestlerinnen ever mittlerweile.
Ja.
Das ist so krass. Dieser Tanz, ey, ich schmeiß mich wirklich weg.
Ich habe als der bei Blood and Guts, nee, war der bei Blood and Guts? Nee, das war bei in der danach, ne? In einer der
Dynamite.
Genau. Also in der Dynamite danach. Ich habe den 3 oder 4 Mal hintereinander geguckt. Wirklich. So weil ich das erste Mal war ich völlig vor den Kopf gestoßen davon. Dann habe ich mir es einmal angeguckt, um nur auf Toni zu achten. Ein zweites Mal, um nur auf Mina zu achten. Und ein drittes Mal, um nur auf den Tron im Hintergrund zu achten, weil da lustige Stichwörter stehen, so Lust, Kiss. Sex, Kiss. So. Und auch die ganze Ästhetik. Und dann wirklich nochmal, um es als Ganzes zu genießen. Also es ist nur eine scheiß Entrance, ne? Ja. Aber es ist wirklich so lustig und so herrlich unterhaltsam und so liebevoll gemacht.
Ja.
Ich finde es schon wirklich sehr gut. Das Match, ey, ich weiß nicht, was das auf einer Pay-Per-View-Card soll, vor allem wenn es darum geht, dass das Gewinnerteam die Stipulation für das Match gegen eines der drei anderen Teams, in dem sie im Halbfinale des AEW Women's World Tag Team Championship Turniers antreten, bestimmen darf. Was?
Ja.
So.
Weiß Bescheid.
Das gehört halt in die erste halbe Stunde von einer Collision.
Ja, natürlich.
So.
Ja.
Naja.
Es ist wirklich Quatsch.
Ja.
Das ist halt auch, ja, genau.
Also
dieses ganze Event Full Gear hat ausnahmsweise mal nicht zu viele Matches. Es gab auch schon mal AEW-Events, die 15 Matches hatten. So,
es hatte 13.
Ja, aber mit Pre-Show. Ja, okay. Also wenn du Pre-Show mal rausnimmst, waren das nur 9 Matches,
ja,
glaube ich.
Ja.
Und das ist als Zahl für ein AEW-Event erstmal relativ wenig, aber dafür gingen die Matches dann trotzdem mitunter sehr lang.
Ja.
So. Und dann, ja, dann sinkt halt dann auch irgendwann die Aufmerksamkeitsspanne.
Meine
ja.
Ehe.
Ja.
Und auch die des Publikums.
Ja. Also
ich hatte schon das Gefühl, die Leute waren so die letzten. Also ich hatte das, also bei mir war es eh so, aber ich hatte auch in der Halle das Gefühl, angefangen nach diesem Feuerwerk, das Ricochet und Konsorten, also wirklich so die halbe Midcard, diesem Casino Gauntlet Match für den AEW National Title abgefeuert haben, so ja, mit dem, also wirklich einem so herrlich unterhaltsamen Match. Ich hatte das Gefühl, danach brach es ein, weil dann kamen halt Kyle O'Reilly und John Moxley und haben sich blutig gegabelt.
Dann kamen die Blutmatches.
Und es ist ja auch wirklich so vom Tempo her die komplette Antithese zu dem, was davor ja passiert ist. Und danach hatten alle Matches so, wirklich so phasenweise halt einfach echt Stille in der Crowd. Und ich verstehe das, weil ich war dann auch irgendwie ausgelaugt, weil es war auch vieles intensiv vorher schon und auch diese Matches hatten noch ihre intensiven Phasen, aber um mich zumindest bei denen noch halbwegs aufzuraffen, am Start zu sein, was zu fühlen, musste ich zwischendurch auch echt mal abtauchen emotional,
ja,
und es einfach nur so an mir vorbei rieseln lassen, so. Und ungefähr so fühlte sich auch die Crowd an.
Es liegt auch daran, dass, ne, die zweite Hälfte ja vom Blut geprägt war und das ist natürlich auch tatsächlich fordernd. Also man kann irgendwie eher mal 2 Stunden Woody Allen Film gucken oder so, als jetzt irgendwie ein krassen, was weiß ich, Kriegsfilm oder so. Das ist ja auch nochmal echt eine andere Sache. Und wenn da alle bluten, bis auf das Frauenmatch da, keine Ahnung, das zehrt ja auch.
Ja, so, ja, schon.
Und wie wir eben rausgestellt haben, also man weiß ja noch nicht mal, ob die Frauen nicht auch geblutet haben.
Dass du ausgerechnet das noch wiederholen musst.
Immerhin war Menstruation Monet beteiligt.
Oh Gott.
Ich musste ihn nochmal machen, sorry. Sorry. Eben hatten wir an dieser Stelle einen wirklich ungelogen 2-minütigen Lachanfall von mir.
Ja, es war einer der wirklich traumatischsten Lachanfälle in der Geschichte dieses Podcasts.
Scheiße. Ja. Menstruation Monet.
Aber war der deswegen oder war der nicht wegen was anderem? Der war wegen was anderem.
Ach fuck, nein, der war in dieser Episode, der war wegen der männlichen Fee. Der Feenrich.
Stimmt, eben.
Stimmt, der war deswegen.
Ja.
Stimmt. Ich hab gar nicht wegen. Ja, gut, ist richtig.
Okay. Ein
ja,
Glück.
Geil, guck. Wow. Ja,
gut.
Wir haben auch schon 3 Episoden aufgenommen. Woher soll man da noch wissen, was wann, ja, wo war?
Hey Mann, und wir hatten, in der letzten hatten wir auch noch, erinnerst du dich? Das ist jetzt inzwischen 2 Stunden her, aber da haben wir noch darüber geredet, dass es möglicherweise dieser Putsch innerhalb der Death Riders demokratisch sein könnte. Und du hast es dann hochgebauscht zu, ja, sie könnten ja wählen.
Die DDR!
Und dann haben wir die DDR aufgemacht, die Democratic Death Riders.
Democratic Death, ja, Riders,
mit,
Alter.
Mit, ja, Erich Honpecker an der Spitze hatten wir noch.
Fuck, wow,
das,
ja,
war, na, das war ein Ding.
Scheiße, ja.
Naja, aber da kommen wir jetzt nicht mehr zu.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Wir waren stehen geblieben bei dem Tag-Team-Match zwischen FTA. Wo steht FTA?
freie Tee trinkende Rowdies. Okay. Freie Tee trinkende Rowdies.
Freie Tee trinkende Rowdies. Okay, nicht schlecht.
Marina Stasi 4 hatte ich noch.
Boah, ja. Stimmt, stark. Ja. Das war wirklich gut. Ja. Gut, also FDA jedenfalls haben sich getroffen mit dem lustigsten Vintage und doch nicht Vintage Tag Team des Wrestling-Geschehens im Moment, Brodido. Ey, ja, Mann, ich finde kein Wrestling Tag Team aktuell so unterhaltsam wie Brodido. Die machen so Bock.
Ja.
Die machen so Bock. Die sind einfach ein großer, du hast es so wunderbar gesagt. Erstens in der anderen Aufnahme, die wir schon gemacht haben, und zweitens auch beim Gucken schon. Also ich, das jetzt zum dritten Mal.
Ja, zum dritten.
Es macht nichts besser, das zu sagen, ne? Nee, egal. Nee. Ey, das ist einfach so der Klassiker von ein Big Guy und ein Little Guy.
Ja.
Und wenn es einen Tag gibt, dann haben die Gegner auf einmal was völlig anderes vor sich als vorher. Das macht so viel und es macht so viel Spaß mit genau diesen beiden Dudes, weil beide einfach richtig gut in ihrem jeweiligen Shit sind. So. Dieser Brody King ist einfach der Bud Spencer zum Terence Hill, der Bandido ist.
Ja.
So, das ist einfach der Obelix zu seinem Asterix.
Ja.
Das ist einfach ein richtig geiler, hinrotzender Kraftprotz. Und der andere ist halt so ein aufmüpfiger Fäusteschwinger, der halt irgendwie aber geile, clevere Kontersachen macht.
Voll.
Fabelhaft.
Und ein heftiges Resilience-Game.
Oh,
hat
ja
offenbar,
stimmt,
wie wir am Ende gesehen haben.
Ja,
ja, Mann, das sind Tag-Teams.
Die eigentliche Heldenfigur, ne? So.
Die eigentliche Heldenfigur, ja. Wie Terence Hill auch meist war.
Wie Asterix auch.
Ja, das stimmt. Ja, das ist mega interessant. Ich will diese Tag-Teams auch wieder mehr haben. So, wir haben im Wrestling momentan wenig Tag-Teams, die irgendwie unterschiedliche Sizes haben tatsächlich und dann auch unterschiedliche Stile halt in dem Sinne.
Bei den Männern.
Bei den Männern, ja. Bei den Frauen gibt's immerhin noch Raquel Rodriguez und Roxanne Perez. So.
Charlotte Flair und Alexa Bliss,
mein Wegen. Aber so bei den Männern so richtig dieses, dass man damals Big Show hatte mit, keine Ahnung, Chris Jericho oder jedem anderen gefühlt oder so.
New Day mit Dings, Big E noch damals.
Braun Strowman und Nicholas.
Bestes Beispiel auf jeden Fall. Dings, R-Truth und Lil Jimmy.
Ja, auch, stimmt, ja.
Bekanntes Powerhouse R-Truth.
Ja. Nee, Little Jimmy ist das Powerhouse da. Ja, bei denen. Hast du.
Wie ich den Gag verkacken konnte.
Ohne Scheiß, Mann.
Ja, aber danke, dass du meinen Arsch gerettet hast.
Little John, eines der besten Powerhouses der Filmgeschichte. Von also Robin Hoods, Little John. Also ja. Robin Hood und okay. Little John. Ja, okay. Ich glaube, du hast. Gibt es nicht 90 Rapper, die Lil heißen und so und es irgendwie riesig
John,
sind?
Ne? Lil John ist extrem legendär und Lil John ist wirklich sehr klein.
Ach so, scheiße.
Ja, aber Bodybuilder inzwischen, das ist witzig. Wie sind wir da hingekommen? Ach so, ja genau.
Ich wollte gerade noch sagen, dass es wichtig ist, oder dass ich es geil finden würde, wenn es mehr solche Tag-Teams wieder geben würde, weil du hast gerade gesagt, die Gegner bekommen natürlich irgendwie andere Sachen dahin gerotzt, aber das bedeutet ja auch, dass ZuschauerInnen einfach ein komplett anderes Match auf einmal bekommen, wenn da dann auf einmal der Große reinkommt oder halt voll, der Kleine so. Und wenn du das dann auch noch mit solchen wirklich richtig coolen, interessanten Leuten hast, wie Brody King und Bandido, dann ist Tag Team Wrestling für mich auf einmal richtig interessant wieder. Mhm. Als wenn du da diese ganzen Typen hast, die alle teilweise echt gleich aussehen. Zum Beispiel, weil Zwillinge sind wie die Usos oder irgendwie die
extrem unfair, die zu nennen für die beiden.
Mega. Aber auch Gates of Agony und so. Und ganz viele Tag-Teams sind einfach alle so in einer Size. Lashley und Benjamin und so.
Was absurd ist, dass man das inzwischen sagen kann.
Ja. Ja.
Aber
scheiße, so. Benjamin, Alter, packed. Das ist unnötig. Das ist unnötig, weil es nimmt dir Flexibilität, Dynamik und irgendwie Variation im Tag-Team-Wrestling, wenn diese Teams alle irgendwie gleich aussehen. Dax Harwood und Cash Wheeler, die sind eine komplette Gleichgewichtsklasse.
Ja. Die haben immerhin den Vorteil, dass Cash Wheeler noch ein bisschen was anderes kann, was man ihm erstmal optisch nicht zutraut, als Dax Harwood, aber davon war in den Matches gar nicht so viel drin.
Ja,
ja, stimmt schon. Ich
hat
bin
Bock gemacht.
Ja. Genau, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich persönlich bin FTA ein bisschen überdrüssig inzwischen so. Ich habe einfach genug davon gesehen und ich habe auch nach den Jahren und auch den diversen Verletzungen in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Dax Harwood etwas außer Tritt kommt und so.
Ja, das ist steif.
Aber ja, und auch manchmal so, weiß ich nicht, irgendwie so lazy in seiner Erzählung, in so Momenten. Aber, und das war eigentlich mal eine Qualität von ihm. Egal, ja. Brodino dagegen haben super viel Spaß gemacht und mir kam gerade noch eine Realisation. Dadurch, dass der eine halt der große Typ ist und natürlich auch der Taffe, ne, und der an dem Gegner sich abarbeiten, bis sie ihn überhaupt mal von den Beinen holen können, so, ja, geschweige denn vielleicht mal irgendwie pinnen. Ey, wenn der draußen ist und nur der Kleine drin, entsteht ja nochmal ein Spannungsmoment, das du sonst gar nicht hast in dieser Form, weil es ist ja der Schwache, der dann 2 gegen 1 aushalten muss. Mhm. Und wenn der dann auch noch derjenige ist, der hier 41 Finisher hintereinander frisst oder so und immer wieder auskickt, ja, dann hat das natürlich eine Überdramatik, weil stell dir vor, da hätte Brody King gelegen und wäre ausgekickt aus einer Shatter Machine oder so.
Alle so, ja klar.
Und alle sind so, ja, ey, ist halt Brody King, ne? Aber ja, es ist halt Bandido, während Brody King draußen tot ist nach einem Piledriver auf dem Apron. Jemand muss auch mal Brody King Piledriven, was ist da eigentlich los?
Ja. Nur deswegen hat der Xavo diese Knieschiene, damit er das machen kann.
Damit braucht er ihn halten die gar nicht kann, sonst wären seine Knie durchgewiesen. Ja. Aber ne, diese Pops für die Kickouts von Bandido, die waren halt, also wirklich, also wahrscheinlich bis auf das Schlusssegment des Events und das Comeback, das da kam, ja, das Lauteste, was das Publikum von sich gegeben hat, da war richtig viel Emotion drin. Und das geht halt wirklich nur, weil er das schwächere Glied seines Teams ist und aber dann diese Heldenfigur in dem Moment ist, an der die Hoffnung hängt für dieses spektakuläre Tag-Team. Richtig geil.
Richtig geil. Ja, total. Lieblingsmoment von vom ganzen Pay-Per-View für mich, der Moment, als Cash Wheeler um den Ring geht und Brody King vom Apron ziehen will und es einfach nicht funktioniert. Brody King und Wheeler dann auf einer Apron irgendwann stehen, Brody King einen Schlag hinrotzt, den ich mir nochmal angucken musste, weil ich so gelacht habe. Wirklich, das Hinrotzen von Schlägen eines Brody Kings ist für mich das Geilste im Big Man Wrestling.
Völlig, völlig unterschätzte Kunstform.
Ja.
Wirklich, wie man Schläge einfach rotzen kann.
So. Auch wie der Leute umtackelt und so, der ist so ein geiler Wrestler.
Voll. Wirklich, Brody King macht richtig Bock einfach mit dieser Haltung. Und es, also wie gesagt, dieser wunderbare Kontrast zu Bandido, es ist schon großes Kino. Richtig gut. Schade, dass sie jetzt halt nicht mehr die Tag Team Titel tragen, sondern voll. FTA.
Ja, voll.
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ja. Ja. Naja. Figo Trezeguet Ronaldo. So.
Du hast jetzt 10 Minuten darüber nachgedacht, welche Fußballer FDA symbolisieren können. Ja.
Nee,
ja,
ich bin mit dem T unzufrieden, sage ich dir ganz ehrlich. Aber
mit David Trezeguet.
Ja, weiß ich nicht warum. Also irgendwie sehe ich den am wenigsten in der Kombination mit den anderen beiden, aber ist auch okay. Kann ich erstmal mitleben.
Trezeguet war immer für mich so ein schlechterer Henri.
Tja.
Ja, beides Glatzen. Übrigens sehr viele Glatzen bei diesem Event.
Apropos, fantastische Überleitung, ja, apropos Glatzen. Danach kam ja das Casino Gauntlet Match, von dem wir relativ lange dachten, es wäre so, dass die Reihenfolge der Wrestler einfach Haarwuchs in aufsteigender Reihenfolge wäre. Ja. Weil wir haben die beiden poliertesten Glatzen im Game zuerst gehabt in Shelton Benjamin und Bobby Lashley. Ja. Was übrigens ein geiler Einstieg für das Match ist, wenn die gegeneinander antreten müssen.
Total.
Dann kam Ricochet rein. Kommen wir gleich noch zu. Dann kam als nächstes noch eine Glatze.
Hier, das Castagnoli,
Claudio Castagnoli. Und dann kam Daniel Garcia. Oben auf der Platte slightly mehr Haare als die. Danach wurde das dann aufgebrochen. Aber bis dahin hätte ich halt wirklich gedacht, hey, wir haben uns mal überlegt, wir machen was Witziges und erzählen noch eine lustige Geschichte für alle, die es merken mit den Entrants. Leider war das nicht so.
Weil diese ganze Boldness und so, die war ja auch einfach ein Thema für Ricochet und sowas.
Stimmt.
Und so. Und dann bei FDA auch. Es gab Signs irgendwie im FDA-Match, die gesagt haben, irgendwie Bold Guys against FDA und so. Zwei Glatzentypen mit Schildern.
Naja. Jedenfalls.
Geil, dass wir da über Trezeguet und Thierry Henry hingekommen sind.
Ja, manchmal ist es halt so. Ne?
Ja.
Jedenfalls, leider hält FTA kein J, um Carsten Janker noch zu nennen.
Ja.
In einer Reihe mit den drei. Okay. Figo auch kein Glatzkopf. Ronaldo kann man noch mitzählen, wenn man den klassischen Ronaldo meint.
Ja, stimmt.
Nun denn.
Ey, bis jetzt immer noch so ein Mysterium für mich, dass Carsten Janka einfach jahrelang Bayern-Stürmer war. Also der war ja nie, weiß ich nicht, der war ja international, war das nie so ein richtig krasser Stürmer. Der hatte auch echt wenig Länderspieltore und so. Er war jetzt auch in der, weißt du, was ich meine? Irgendwie war Carsten Janka immer so, weiß ich nicht.
Ja,
mein also voll geil, Carsten Janka. Ja, egal, Shoutout Carsten Janka.
Nicht, so, pass auf, wir ändern das noch. Wir machen jetzt einfach drei Glatzen draus, okay? Wir haben Fabian Barthez, wir haben David Trezeguet und wir machen Roberto Carlos für FTA. Ja?
Oh, das Roberto sind Carlos.
Drei Glatzen-Fußballer. So.
Meine Lieblingsglatze vielleicht sogar im Wrestling.
Im Wrestling, Fußball. Ja. Gut, okay, also, aber wir kommen zu unserer anderen Lieblingsglatze.
Oh, Roberto Carlos. Warte, Roberto Carlos, ja? gegen Pupika. Das wäre ein geiles Match. Rennen sich einfach an.
Ja. Besten. Ich finde, Roberto Carlos ist, wenn ich mir einen Wrestler aussuchen müsste, der er sein könnte, ist es Ricochet.
Roberto Carlos sieht, glaube ich, aus wie Rey Mysterio ohne Maske. Das ist kein Scheiß.
Denkbar. Gut.
Ja.
Jedenfalls Ricochet. Also Ricochet hat dieses Casino-Gauntlet-Match, das ging über 20 Minuten und war für mich Match of the Night, Highlight, so, weil es von Start to Finish so ein unterhaltsamer Scheiß war.
Ja.
Mit so vielen geilen Wrestlern, die zwischendurch reinkommen, die ich mir sonst in Matches gar nicht zwingend angucken wollen würde, weil die manchmal in so komischen Tag-Team-Konstellationen unterwegs sind und so.
Ja, und Jetspeed so, und solche
ja, Flinsen. Genau sowas.
Ja.
Bockt mich dann nicht so.
Ja.
Aber in diesem Modus von, da kommt jetzt noch einer rein und dann passiert noch irgendwas Wildes, hat das richtig Bock gemacht, so. Vor allem, weil dann auch so ein Claudio Castagnoli einfach als Gegenpol drin war und einfach zwischendurch immer mal wieder aufgeräumt hat in dem Ding. So, das war schon geil und echt unterhaltsam und es war aber von vorne bis hinten geprägt von Ricochet und seiner Großartigkeit. So.
Fantastisch.
Also ich hatte, Ricochet ist der lustigste Motherfucker im Wrestling, nicht auf meiner Bingo-Karte für 2025.
Ja.
Sag ich dir, wie es ist?
Nicht nur bester Motherfucker, lustigster Motherfucker, auch wirklich, wirklich guter, effektiver Heel.
Voll!
So.
Also wirklich einer, den man gerne hasst.
Irre!
So.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, ey, das schaltet in dem nochmal was Neues frei. So, also sein Selling und oder auch sein offensives Game sind einfach nochmal intensiver und ich glaube nicht nur, weil er bei AEW mehr zeigen darf, sondern weil er jetzt halt einfach der Typ ist, den Leute hassen sollen und bei dem sie, weißt du, also wenn er sellt jetzt und was einsteckt von einem Gegner, ist er nicht der Face, der den Gegner stark aussehen lassen soll, sondern er sellt jetzt für sich selber. Mhm. Er sellt jetzt, weil er derjenige sein soll, bei dem Leute sagen sollen, haha, der Wichser hat aufs Maul bekommen. So, weißt du? Und dadurch schmeißt er sich noch mehr in diesen Wahnsinn rein.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube auch, das ist das, was Ricochet gefehlt hat die letzten Jahre. Ricochet wurde immer nur für andere irgendwie benutzt, so in einer Under-Midcard so von WWE, manchmal Upper-Midcard.
Ja.
Der hat jetzt einfach seinen Slot im Wrestling gefunden. Ich sag, wie es ist. So. Den hatte er ja mit Prince Puma, finde ich, bei Lucha Underground.
Oh ja.
Aber jetzt ist er wirklich da, wo er hingehört. Er ist, glaube ich, auch relativ nah dran an seiner realen Persönlichkeit. Und also der ist schon, der hat sowas Trollartiges. Das sieht man manchmal in seinem Social-Media-Game der letzten Jahre so.
Ja.
Als er noch Face war bei WWE, lustigerweise. Und ich habe das Gefühl, dieses Trollige und so, das kann er jetzt da halt voll aus. Was heißt das Gefühl? Das macht er. Er lebt es halt voll aus. Und für solche Leute wie Ricochet ist es, glaube ich, dann wirklich gut, wenn du nah an deiner Persönlichkeit dran bist. Da musst du nicht so viel umstellen und kannst dich voll reinhängen. Und ey, Mann, der hat, wie du schon sagst, das Match hier geschmissen.
Ja, also der war in den meisten geilen Momenten irgendwie drin. Das Match hat ja erst richtig angefangen mit seinem Streich, sozusagen, als er an Stelle 3 reinkam und Gates of Agony mitgebracht hat, um Syndicate, genau.
Wir verletzen Hurt Conglomerate,
Hurt Incorporated, keine Ahnung.
Wir verletzen Leute. Wir verletzen Leute.
Um die rauszukegeln, nur damit sie später wieder reinkommen. Aber egal. Also erstens das, dann hatte er halt so super geile offensive Momente, super geile Selling-Momente, dann hat er halt diesen Gag wieder drin, als die beiden zurückkamen und er so richtig Chicken Heel-mäßig slapsticky sich umgedreht hat, um wegzurennen und nochmal zu kassieren.
Ja.
Und folgerichtigerweise hat er aber auch das Finish und den Sieg so und bekommt seine großartige Arbeit, seit er bei AEW ist und sich wirklich komplett in dem Hass der Leute reingeworfen hat, mit seinem ganzen Talent auch. Jetzt vergoldet, indem er der erste AEW National Title ist und ich finde das eine richtig geile Entscheidung.
Ja.
Ich sag, wie es ist.
Ja, mega. Also den Titel, noch einen weiteren Titel braucht AEW nicht.
Ja, okay.
Das ist dumm, dass sie noch einen Titel reinwerfen.
Ja, ist fair.
Aber dass Ricochet den gewinnt, ist nahezu folgerichtig. Auch nach diesem Squash in der Go Home Dynamite gegen Lashley und so. Ist einfach auch irgendwo dann ein smarter Motherfucker, den man deswegen hasst. So, das ist schon geil. Ja, und ich will noch einen Special Shoutout an Mark Davis und alle seine Opfer geben, seine drei Opfer.
Shoutout an Mark Davis und seine Opfer, klingt super. Ja, okay, mach mal.
Ey, ist so. Wirklich, Michael Knight.
Michael Knight, ja.
Oh David Gott, Hasselhoff, ich hab schon wieder Alter. Michael gesagt. Alter super Schwede.
Gut. Ja, nee, ist gut. Ich stell mir jetzt vor, David Hasselhoff hat einen Piledriver von Mark Davis kassiert.
David Hasselhoff.
In den Burger rein.
Michael Knight hat diesen Cheeseburger Piledriver gefressen.
Kevin Knight.
Kevin Knight heißt der Gute. Genau. Dann Ricochet, einen übertriebenen, wirklich unfassbar geilen genommen mit einem Umgreifen von Mark Davis bei einem Piledriver. Also anspruchsvoll as fuck so.
Ja.
Und Orange Cassidy auch einen, der ziemlich cool gesessen hat. So.
Ja.
Also Mark Davis hat mir richtig gut gefallen, diesem Match. Beziehungsweise in dieser Minute.
Ja, voll. Stimmt, da kam ja quasi der zweite Castagnoli auf so eine Art rein, wo sich die Kleinen so ein bisschen immer dran stoßen durften.
Ja, die hatten so in diesem Match eine sehr, sehr gute Balance und Mischung zwischen Big Man und wirklich diesen krassen Cruiserweight. So.
Ja.
Weil es war kaum Mittelgewicht da drin.
Ja.
Es waren alles entweder richtig krasse, starke Leute, so ein Castagnoli, der dann echt Leute durch die Gegend schmeißt, so.
Ja, auch oder so diese superathletischen. Lashley, Benjamin, als die dann wieder drin waren. Ja, voll. Ja, und diese Dudes, die man dann halt, die entweder selber durch die Gegend fliegen oder sich halt durch die Gegend werfen lassen, ne?
Ja.
Ja, geil.
Mega gutes Booking in dem Match.
Wirklich, wahnsinnig gutes Match. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
Ja. So,
hat richtig Bock gemacht. Und also, wie gesagt, Ricochet, einer meiner favorite Figuren im Wrestling einfach dieses Jahr. So, das ist so funny.
Ja.
Macht schon Bock. Ja, so, über Kyle O'Reilly und John Moxley haben wir schon gesprochen.
Sie.
Dann kommt als nächstes Mark Briscoe und Kyle Fletcher.
Briscoe, ey. Ja.
Ja.
Auch dann blutig.
Auch dann blutig.
Kyle Fletcher einfach wieder komplett blutendes Schwein. Auch so eine rosa Hautfarbe, wirklich.
Ja.
Crazy, ja. Ja, Mann, Mark Briscoe hat das Ding hier gewonnen.
Wild.
Was war das, TNT-Title?
Es ging einerseits in einem No-DQ-Match um den TNT-Title und andererseits darum, ob Mark Briscoe der Don Callis-Family beitreten muss.
Dumm.
Und aber dafür aus seiner bisherigen Familie austreten, so hat es uns zumindest das Pre-Match-Package verkauft. Als würde er so den Namen Briscoe abgeben, sich von seinen Kindern und seiner Frau verabschieden müssen, um dann als Mark Callis weiterzuleben, aber gut, egal.
Wie heißen diese Idioten, wo das, Conglomerate?
Ja.
Das ist seine, ne? Genau, das ist seine
Faction. Conglomerate?
Ja, Conglomerate.
Oder Conglomerate.
Conglomeration. Oder? Keine Ahnung,
Mann. Ja, Conglomeration, glaube ich, ist auch egal.
Ja. Und jetzt hat er hier wirklich in einem beinharten Match einen Titel gewonnen, so. Und das hat mich für den Menschen Mark Briscoe wirklich gefreut, so. Das ist, also der hat halt wirklich einfach eine der tragischsten Geschichten, so, ne, die so an diese ganzen Bray Wyatt und Co. Sachen erinnert, durchgemacht, so, indem er seinen Bruder verloren hat, vor kurzer Zeit, so. Und er hat sich wirklich zu einem super stabilen Singles Wrestler bei AEW hochgearbeitet. Lief hat wirklich ab, ist so ein uniker Charakter, den gibt es so nicht nochmal.
Ja.
Der kann richtig gut was im Ring machen. Der hat jetzt hier ein Hardcore-Match gemacht gegen Kyle Fletcher, auch einer der besten Fletcher.
Ja.
Ey, das hat schon Spaß gemacht. Das war so ein Match, da wollte ich eigentlich auch viel mehr durchskippen, so irgendwie. Aber das ist dann, wie du eben am Anfang gesagt hast, auch so ein Ding gewesen. Irgendwann haben uns die beiden dann gepackt, sodass man gar nicht so richtig skippen konnte. Weil es einfach scheiß interessant ist, was da passiert.
Voll. Und ich hatte ehrlicherweise, wäre diese Stipulation mit diesem Familiending nicht gewesen, ne? Ich hätte überhaupt, also wirklich so, nicht den Hauch des Glaubens daran gehabt, dass Mark Briscoe hier als Gewinner rausgehen könnte.
Mhm.
So, ich habe mich wirklich angefangen zu fragen, was willst du denn mit Mark Briscoe in der Don Callis Family erzählen? Ich habe mir das angefangen auszumalen, weil es für mich so ausgeschlossen erschien, dass Kyle Fletcher gegen den verliert. Und das ist ein richtig gut, finde ich, richtig gut erzählter Underdog-Win hier.
Mhm.
So, und den gönne ich dem Menschen Mark Briscoe tatsächlich sehr, so, weil diese, also ne, diese persönliche Tragik, seinen Bruder zu verlieren, ist halt das eine, aber das andere ist, ist auch so diese die Karrierekomponente, die dahinter klebt, weil der hat halt einfach sein komplettes Leben darauf aufgebaut, mit seinem Bruder zusammen zu wresteln. So. Die waren halt eins der drei Tag-Teams der Welt.
Ja.
So. Aber halt immer zu zweit. So.
Ja.
Das war auf jeden Fall, es war die Briscoe Brothers. So. Und dann ist der auf einmal weg und dann fehlt dir nicht nur dein Bruder, sondern es fehlt dir auch dein Tag-Team-Partner und du hast alleine keine Legacy als Wrestler, aber gleichzeitig fehlt dir halt auch dein bester Arbeitskollege, mit dem du halt alles zusammen gemacht hast. Es ist so, da bricht so alles weg. Und wie sich Mark Briscoe dann in der Folge bei AEW in jeden Scheiß, auch in jeden Comedy-Kack reingeworfen hat, während er immer noch nebenbei jedes knochenharte Match geil von Anfang bis Ende geworkt hat, so. Das ist wirklich aller Ehren und allen Respekt wert und voll schön, dass er jetzt diesen Titel dafür bekommt. So, weil es auch gerade irgendwie gut passt, weil Kyle Fletcher dann halt in dieses Don Callis alle gegeneinander Turnier sowieso weitergehen kann.
Ja.
Das ist irgendwie richtig schön gewesen und es war ein ganz toller Moment, als dann Mark Briscoe so in der Ringecke stand und Richtung Sky guckte, nach der er reachen könnte.
Ja, ja.
So, das war schon schön. Es war wirklich schön und das war auch, also ich habe auch so richtig so einen emotionalen Moment mit dem Publikum und ihm und so, so richtig gefühlt. Das habe ich gar nicht erwartet, ehrlicherweise, wie das mich auch erwischt hat in dem Moment.
Ja, schön, schön gesagt. Das ist das genau, dass dann da auf einmal die Emotionalität packt, so, ne? Bei einem Midcard-Titel-Match so. Ja, hat mich auch total, total überrascht. Schön.
Wirklich.
Das hat
schön.
Er sich selbst. Also natürlich musst du auch irgendwie angestellt und gebucht werden, so, klar, aber ich will echt herausstellen, dass Mark Briscoe das von sich alleine geschafft hat, weil er halt wirklich einen uniken Charakter geschaffen hat. Mhm. Einfach auch in diesem AEW-Kosmos funktioniert dieser liebenswerte Redneck, der so ein bisschen naiv ist, das Herz am rechten Fleck hat, geile Werte verkörpert und so. Hat sich und dann aber auch so crazy wrestelt und so hart ist. Das ist was so Besonderes und das hat er hauptsächlich geschafft. Dann hat AEW ihm aber auch dann tatsächlich nochmal, auch um eine gewisse Ernsthaftigkeit als Wrestler zu erlangen, gute Fäden zuletzt gegeben. Der hatte ja auch eine krasse Fäde mit MJF. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist noch nicht lange her. So, ne, die ihn nochmal wirklich legit gezeigt hat, weil du da auf einmal gegen einen Main-Eventer bist. So, der, also genau, ist eine schöne Story. Ist eine wirklich tolle Wrestling-Story um Mark Briscoe. Und so, das kann sich auch AEW auf die Fahne schreiben, so dass sie da was Tolles gemacht haben. Das ist was Besonderes.
Voll, wirklich. Ich finde es richtig schön.
Ja.
Richtig schön. Auch das ausgerechnet so ein Typ halt, der und das jetzt, na, pack mal die Uso-Geschichte und dass halt Jey Uso alleine dann auch World Champ wurde und so, das mal voll zur Seite. Dass dieser Typ einfach ein Singles-Title jetzt nochmal gewinnen kann, ist einfach richtig, richtig schön. Und auch wie das passiert ist.
Ja.
Richtig gut.
Ja.
Richtig, richtig gut. Ja. Und,
cool.
Und auch ein durchaus unterhaltsames, hartes Match. So.
Voll, Mann.
Mit einem crazy Finish-Spot. War auch schön, diesen, ich vergesse mal den Namen, Razor's Edge, ja, im Endeffekt. Durch diesen Barbed Wire besetzten Tisch.
Ja, vom
drüber geschlittert mit dem Rücken, weißt du, in die Thumbtacks rein.
Ja.
Und dann noch den Piledriver hinterher. Ich vergesse immer den Namen von dem Finisher von Mark Briscoe.
Jake Driller.
Dankeschön.
Also das von seinem Bruder, der. Hat er den gemacht? Ich weiß gar nicht, ob er den gemacht hat. Hat den übernommen, glaube ich, von Jake Briscoe, ja. Ja. Also es ist wirklich, wirklich brutales Finish. Der Slide über so Barbed Wire ist auch krass, ja. Ja, war halt alles jetzt in der Hardcore-Phase dieses Full Gear Events, ne?
Oh, einen Moment darf man nicht vergessen. Also, Don Callis, ne? Ist ja also in seiner Ekelhaftigkeit wirklich auch bisweilen extrem unterhaltsam.
Immer.
Und dieser Moment, als Kyle Fletcher nach Benutzen des Schraubenziehers an dem Fleisch von Mark Briscoe, von diesem das Blut lasziv ableckt.
Alter.
Und Don Callis am Kommentatorenpult einfach sagt, sexy. Das ist so peak ekelhaft, Alter.
Ja, es ist so
krass. Das führt da also auch wirklich diese seltsame Beziehung zwischen diesen beiden. Die sowas ganz Unangenehmes hat einfach nochmal auf so ein anderes Level. Es ist wirklich herrlich. Oh Gott.
Die haben eine ganz spezielle Form von homoerotischer Vater-Sohn-Beziehung.
Ja. Ja.
Vor allem, es gab auch diesen Moment, als Carl Fletcher mal irgendwann zu Don Callis geht und ihm so einen Kuss gibt. So auf die Wange und so. Ey Mann, das ist wirklich, die sind so weird.
Ja.
Das ist so weird. Und dadurch, dass es so abstrus weird ist, auch so ganz leicht ins Perverse abdriften könnte mit nur einer weiteren Grenzüberschreitung irgendwie, macht es die beiden so eklig und das hat so eine krasse Wirkung.
Ja.
Diese ganze Optik von Kyle Fletcher auch, der hat sich ja komplett gedreht. Der sah ja vor einem Jahr komplett anders aus.
Wie ein Surferboy.
Ja, australischer Surfer-Dude halt.
Ja.
Ey, dass der jetzt so, weiß ich auch nicht, so einen glatt rasierten, so rosafarbenen, diese Brillen von Don Callis tragenden Typen. Ja, es ist sehr, 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 sehr unangenehm geil.
Ja.
Ja.
Der ist wirklich so.
Ja.
Apropos.
Danke, dass du daran noch alle erinnert hast.
Ja, jetzt. Das fand ich wichtig.
Ja.
So. Dann, wir haben noch drei Matches.
Wirklich?
Ja.
Um Himmels Willen.
Die jungen Hirsche, ohne Geld und Jonathan Alexander, der Große, traten an gegen den Kenny vom Ende. Und
oh Gott.
Und ich will gar nicht darüber sprechen, als was Jack Perry und Luchasaurus aktuell wieder auflaufen, weil das macht mir körperliche Schmerzen.
Ja, schlimm.
Ja, also fast forward, es ging um 1 Million Dollar und die Young Bucks und Josh Alexander haben gewonnen. Hey, wirklich, willst du da mehr drüber reden irgendwie? Also weil ich finde das Postmatch spannender als alles andere.
Nee, ich könnte doch einfach generell einen Rant halten, warum Jurassic Express wieder da sind, nach diesem der hervorragenden Scapegoat-Charakter von Jack Perry, aber lass ich mal.
Ja, das ist wie eine Beleidigung.
Ja. Wow.
Oh. Oh. Das macht mir wirklich solche Schmerzen. Killswitch zu Luchasaurus zurück, sehe ich noch.
Ja.
Aber, boah, Jungle Jack Perry wieder rauszuholen, ist nur unangenehm.
Ja.
Ja. Mann. Naja, jedenfalls, ich bin froh, dass Kenny Omega nicht so aussieht, als würde ihm jede Bewegung wehtun. Ja. So, also wirklich jetzt, ganz im Ernst, ne? Ich habe das Gefühl, wir können noch mal ein bisschen Kenny Omega sehen, wie Kenny Omega auch gesehen werden sollte und selber möchte.
Mhm.
So, mal gucken, wie viel dann noch geht. So, da hat er wirklich eine harte Leidensgeschichte. Hoffentlich hinter sich weitgehend.
Lebensbedrohliche Erkrankung und sonst was, ja. Richtig krass.
Aber er sieht halt einfach weniger gequält aus als noch bei seinen letzten Rückkehren.
Ja, hoffen wir, dass das morgens auch so ist, wenn er aufsteht.
Ja, wirklich jetzt. Also man kann es nur hoffen, aber zumindest finde ich, also kann ich es mir jetzt eher angucken gerade, weil ich nicht die ganze Zeit mitleide. So.
Ja.
Ja, so ansonsten, also ne, die Young Bucks und Josh Alexander haben hier 1 Million Dollar gewonnen, weil die Young Bucks haben ja wirklich kein Geld. Aber sie haben sich am Ende trotzdem entschlossen, nicht der Don Callis Family beizutreten, als die Don Callis Family dabei war, zu treten gegen Kenny Omega.
Ja.
Und sind dann zurückgelaufen und es gab eine große Reunion-Umarmung. Ja. Und die Don Callis Family ist mit dem Geld gegangen. Ja, das ist so ungefähr die Zusammenfassung. Ich persönlich fühle das leider gar nicht. Und finde aber auch sehr witzig, dass die Don Callis Family mit dem Geld abgehauen ist.
Eigentlich nur Hicho Piero, oder wie der heißt.
Ja.
Enzo Gredo.
Ja.
Ich kann mir diesen Namen nicht merken.
Enchicero. Absurderweise kann ich mit meinem schlechten Namensgedächtnis mir das merken.
Das ist wirklich verrückt.
Ja. Macht aber nichts.
Ja, dramatisch.
Heinrich der Nullte, merkt ihr das?
Heinrich der Nullte, das
ist ja Enchicero.
Ja.
Heinrich der Nullte. Er ist nie König gewesen. Deswegen ist er Heinrich der Nullte. Heißt auch nicht.
Der Nullte. Ja, Heinrich, genau. Heinrich hat das Geld und seine anderen Familienkollegen sind in dem Continental Classic. Ist ein guter Deal. Ist ein guter Deal. Ey, diese Geldmatches, ey. Ja, also grundsätzlich fand ich diese ganze Story um die Young Bucks und die Broke Bucks und sowas eigentlich ganz wirklich unterhaltsam, weil Comedy-Kram so
schon.
War schon wirklich mitunter sehr lustig, wie sie dann da irgendwie keine Entrance-Music haben und sowas.
Tron-Einblendungen mit einfach nur so Windows, Comic Sans-Schrift mit Schreibfehlern und so, das war schon witzig.
Ja, es war schon wirklich gut gemacht.
Ja.
War schon wirklich gut gemacht. Und die Young Bucks machen sich auch einfach gut und gerne zum Affen, so, das ist schon geil.
Ja.
Dann diese Geldsachen damit, ich weiß nicht, warum man Jurassic Express da wirklich für noch herholen musste, da hätte man auch irgendwie andere nehmen können.
Wirklich.
Weiß ich nicht. Hol Christopher Daniels nochmal raus und mach mit Scorpio Sky was oder so. Irgendwas anderes. Egal. Ja, Kenny Omega jetzt noch da drin. Ja, war alles bemüht, jetzt bei diesem Full Gear Event nochmal zu Ende gefahren, so. Mit dieser Hin- und Hergerissenheit. Es dauerte mir alles ein bisschen zu lang.
Ja.
So, irgendwie wusste man, es läuft darauf hinaus, so, aber. Ja, genau. Ich hab's nicht so gefühlt. An sich ist das aber alles okay und cool gewesen, glaube ich.
Wahrscheinlich schon. Also ich habe diesen emotionalen Payoff nicht so richtig gefühlt. Dafür haben die Young Bucks auch einfach zu viel ekelhafte Scheiße gebaut, ehrlich gesagt, so von ihrem ganzen Verhalten her.
Ja.
Dass ich mir denke, Kenny Omega muss die nicht huggen. So.
Ja.
Und ich persönlich hatte halt bei dieser ganzen Brokeback-Geschichte schon, die ich auch sehr unterhaltsam wirklich fand. So. Also, ne, ob ich AEW verfolge oder nicht, das kriegt man ja zum Glück mit, dank Internet. Immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das der billigste aller Face-Turns für die Young Bucks wird. So. Mhm. Und dass die halt jetzt langsam genug unbeliebt waren und jetzt mal wieder bejubelt werden wollen, so ungefähr.
Ja.
Ja, und deswegen finde ich es irgendwie müde, dass es darauf hinausläuft, aber andererseits, ey, okay, dann teamt halt wieder mit Kenny, so, weißt du, wenn das halt die Idee ist, so, Kenny macht's vielleicht nicht mehr ewig, jetzt mal ganz fies gesagt, so, ne, und die Young Bucks sind beide.
Als Wrestler.
Ja. Sind beide halt jetzt gerade auch wirklich körperlich in einer fantastischen Form, ne, die sind ja wirklich also definiert wie nie. So.
Ja, was nicht viel ist, aber für die ist es tatsächlich die beste Form wahrscheinlich.
Ja, wirklich, so, also zumindest einfach an Nick sieht man das halt derbe an.
Ja, voll.
So. Und vielleicht ist es ja wirklich so, ne, dass klar ist hinter den Kulissen, so Kenny Omega kann das jetzt nicht mehr ewig lang machen, so, und die haben sich aber vorgenommen, dass sie zu dritt einfach das nochmal abfeiern wollen, was sie bei AEW aufgebaut haben, weil sie am Ende ja den Scheiß auch irgendwie zusammen gegründet haben, so.
Guter Punkt.
Dann finde ich das völlig in Ordnung, das zu machen, ne, dann stehe ich da auch voll drüber, ob ich jetzt irgendwelche Ansprüche an das Storytelling dafür habe, wie das zustande kommt, dass sie sich nochmal zusammenraufen.
Stimmt, so. Ja.
Das weiß ich halt nicht. Wenn das Ding ist, dann finde ich das wirklich cool,
ja.
So, und dann gib ihm.
Vielleicht nochmal Trios Champions Run oder irgendwie sowas nochmal, ja.
Genau, oder halt auch einfach nur mal wieder zusammen halt, weißt du, Being the Elite-mäßigen Quatsch im Hintergrund machen können, einfach überhaupt zusammen nochmal wieder vor der Kamera sein können und nicht als Antagonisten, so. Kann schon sein, dass das ein Ding ist, weiß ich nicht.
Ja.
So, deswegen macht mal erstmal einfach und wir gucken mal, wie das wird.
Ja, okay.
So, ja. Die anderen sind mir egal. Dann kam Christiane Stadtländer und der heißt halt so, was soll ich dann machen?
So eine österreichische Kommunalpolitikerin.
Ja, für mich eine Tatortkommissarin.
Oh, ja. Auch schön.
Ja,
ja, Tatort Wien.
Genau, und die pendelt halt. Die wohnt eigentlich in Pinneberg, aber pendelt nach Hamburg in die Stadt rein, deswegen Stadtländer. Also Christiane Stadtländer, die amtierende AEW Women's World Title Trägerin gegen Mercedes Geld, die amtierende Trägerin von 13 Titeln, von denen einer der TBS Title ist.
Ja.
Ja.
Menstruation Monet.
Oh Mann, hast du das wirklich nochmal
gesagt? Na klar.
Ja,
okay. Na klar.
Ja.
Ja.
Das gab's auch.
Das gab's auch. Ja, war ein gutes Match. War ein gutes Match. Ich fühle halt Chris Statlander nicht.
Gar nicht, ich auch
noch
nicht.
Nie gefühlt, fand die als Alien ein bisschen komisch.
Fühlt sie als Mensch auch komisch.
Als Mensch ist sie dann auch irgendwie, weiß ich nicht.
Also als Mensch-Wrestlerin jetzt, ne? Keine Ahnung, wie die als Mensch ist.
Genau, Mensch-Wrestlerin. Ja.
Ja, muss man ja differenzieren. Als
Wrestlerin der Spezie Mensch. Nee, Spezie ist Säugetier, ne? Oder?
Nee, ich glaube schon, dass Mensch eine Spezies ist, oder?
Was
mit das Ding ist, ich möchte dir einen Unterschied klar machen. Ich kenne mich mit Spezies nicht so gut aus. Womit ich mich auskenne, ist Spezies.
Du hast gerade eine Paulaner Spezie genommen, sich zurückgelehnt und mich angeguckt wie, keine Ahnung,
darüber weiß ich gut Bescheid.
Ja.
Aber der Plural ist Spezies, nicht Spezies.
Ja.
Ja. Ich mach mir noch einen auf.
Ey, mach dir einen auf. Ich hol mir dann ein Bier.
Okay.
Ich finde Sky Blue ist so eine Wrestlerin, die immer aussieht, als wenn sie ihre Periode hat. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die ist. Lukas hat den Finger über dem Ausknopf, weil er das rausschneiden will, zu meinem Schutz. Aber guckt mich dabei an. Komm, Christian, lass drin. Ja. Sky Blue wird mir verzeihen. Sky Red! Stopp, sorry. Mach einfach. Ja, was wolltest du sagen? Skyred.
Sorry. Am anderen Ende des Internets schreibt gerade jemand, Lukas sitzt sexistischen Witz von Niklas aus.
Oh mein Gott. Ja, okay.
Es gibt Velvet Red schon.
Oh, stimmt. Red Velvet heißt sie.
Stimmt. Ist ja. Velvet Red nicht ein Song oder ein Album? Nee, ist auch Red Velvet. Egal. Ich finde
ja,
Velvet.
Stimmt.
Velvet. Sowohl Red als auch Velvet könnten Vornamen sein und auch Nachnamen. Naja, egal.
Mhm.
Chris Statlander, Mercedes Moné. Ja, links. Also, ne, es geht irgendwie um 14 Titel, aber auch nur um einen davon, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und trotzdem bin ich irgendwie gar nicht drin, weil ich beide nicht so fühle irgendwie. Also,
ja.
Keine Ahnung. Das ist halt absurd, so Mercedes Moné sammelt halt überall auf der Welt in jeder drittklassigen Promotion und unter anderem bei AEW. Und bestimmt sind auch ein paar wichtige Titel dabei, halt irgendwelche Titel ein, aber irgendwie fühlt sie sich für mich trotzdem nicht an wie so, wow, das ist die Women's Wrestlerin schlechthin und der Champ der Welt, weil überall auf der Welt Champ, so. Ich finde das ist auch eine Leistung, das irgendwie nicht herzustellen, dass das so wirkt.
Obwohl also du
auch,
13 Titel hast.
Ja, auf mich persönlich jetzt zumindest, ne? Ja. Keine Ahnung, wie das sonst so ist, aber ich mag sie ja als Wrestlerin und fühle das trotzdem irgendwie nicht. Und auch Chris Statlander fühle ich nicht, bin ich dabei so. Das ist so, als Co-Main-Event hat sich das für mich maximal ungeil angefühlt, so. Auch wenn die halt gut sind, so. Bei Statlander hängt das ein bisschen von der Gegnerin ab, aber sie hat das Glück, dass Moné eine gute Gegnerin ist. Das war schon cool, aber es hatte für mich halt irgendwie kein Gewicht, obwohl es um den wichtigsten Women's-Title von AEW geht. Ganz komisch.
Ja.
So, ja, und dann war das halt auch irgendwie vorbei. Und dann hat Moné halt krass ein Singles-Match um den Titel verloren. Das gab's wahrscheinlich seit Beginn der Aufzeichnung von, weiß ich nicht, irgendwas nicht. Ich finde jetzt auch keine klugen Worte mehr dafür. Aber
Luchasaurus Geburt.
Genau, ja, so zum Beispiel. Luchasaurus Geburt, das ist gut. Ja. Und es hätte halt irgendwie sensationell sein können, aber irgendwie fühlt es sich auch einfach nur an wie irgendein anderer Mittwochabend.
Ja.
Ja, also weiß ich nicht. Irgendwie, ich habe das irgendwie nicht gefühlt. Egal, ob's ein cooles Match war oder nicht, weil war es, nee, irgendwie hat das nichts in mir gemacht. Ist ganz wild.
Ja, liegt, glaube ich, an uns. Also mir geht's nämlich ähnlich. Aber Chris Statlander ist ja schon auch irgendwie beliebt.
Ja.
Als Face auch so. Die funktioniert tatsächlich, zumindest in den Arenen. Für mich funktioniert sie halt einfach nicht. Ich weiß nicht, fühle sie einfach nicht. Mercedes Moné, ja, dass sie ein Heel ist, hilft noch.
Ja.
Dass sie mit so Bodybuildern reinkommt, die ihre Titel präsentieren, hilft auch.
Das ist sehr gut.
Aber das Gewicht ist tatsächlich auch nicht da. Also wenn ich mich mal so an andere Belt Collector Gimmicks erinnere, Kenny Omega war zum Beispiel einer bei AEW, der das hatte, noch vor ein paar Jahren.
Oder FTR.
FTR hatten das. Da hatte das alles Gewicht tatsächlich irgendwie. Ich weiß nicht, warum das bei Moné nicht so ist. Aber geht mir auch so.
Ja. Naja.
Ich weiß auch nicht, hast du eine Liste von den Promotions, wo sie Titel hält?
Welche Titel sie alle gerade
hält? Diese 13 Titel würde ich gerne mal aufgelistet haben. Ich weiß nur, Ring of Honor TV-Title, glaube ich.
Den hat sie zuletzt gegen Red Velvet verteidigt, genau. Velvet Red?
Nee, Red Velvet, Red, ne? Red Velvet,
ja. Weißt du, warum ich das denke? Ich denke, Velvet ist ein Vorname wegen Velvet Sky.
Velvet Sky?
Ja.
Wer ist Velvet Sky?
TNA.
Ah, stimmt.
Ja.
Fuck, man. Beautiful People.
Genau.
Ja, man. Tom Cruise hat aber auch in einem Films gespielt, der irgendwas mit Velvet hieß.
Ja, stimmt. Weiß ich aber nicht mehr, wie der heißt.
Velvet. Ja, egal. Findest du das?
Bei Wikipedia steht tatsächlich einfach nur, sie ist die längste AWTBS Championess. Außerdem taucht sie bei CML und New Japan auf. She currently holds 14 belts. Das will ich aber nicht wissen.
Ach, dann sind das wahrscheinlich CML Midcard-Titel, japanische Promotions. So wahrscheinlich irgendwie von Stardom noch irgendwas mit. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es mehr Gewicht hätte, wenn das wirklich wichtige Titel wären, wie das bei Kenny Omega zum Beispiel der Fall war.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also,
voll.
Aber vermutlich liegt es eher an ihr, irgendwie an.
Ja, oder an uns, das finde ich auch schon fair.
Ja, oder an uns, das ist auch wahrscheinlich, ja.
Ehrlich gesagt, finde ich schon fair.
Ist ja okay. Was nicht okay ist, ist das einzige Singles, Match von Frauen war auf dieser Pay-Per-View-Card.
Ey, und ich habe noch so einen Gedanken vorhin, als wir darüber sprachen, das ist so eine Stunde her ungefähr, gehabt, als wir über diese wilde Stipulation bei dem Four-Way-Women's-Tag-Match sprachen. Ey, weil die Alternative dazu wäre ja gewesen, statt dieses seltsamen Qualifikationsmatches, wenn man jetzt unbedingt dieses Turnier stattfinden lassen wollen würde, stattdessen zwei Women's-Matches auf die Card zu packen, nämlich die beiden Halbfinale. Aber dafür war wohl keine Zeit.
Keine Zeit.
Also weißt du, weil du kannst ja nicht nur ein Halbfinale dann irgendwie in das Event nehmen, das wäre schon seltsam gewesen.
Ja.
Und du hast gerade keine andere Storyline offensichtlich gehabt dafür.
Ja.
Und willst aber nicht zwei Matches reinpacken, dann ist es halt eins mit so einer Unstipulation.
Und
aber
stimmt. Vier Teams einfach, damit du irgendwie Frauen zeigst.
Acht Frauen.
Ey, es ist komisch. Also, keine Ahnung. Aber das ist ja schon immer so gewesen bei AEW,
ja,
ne?
Ja.
Also, das sagen wir ja schon, seit es diese Promotion gibt, dass es einfach immer viel zu wenig Pay-Per-View TV-Time für Frauen gibt, so.
Ja.
Obwohl du so viele Wrestlerinnen da hast. Ja. Naja.
Tja.
Das wird sich irgendwie nicht ändern bei denen.
Scheint so, ne?
Ja. Naja. Okay, cool. Ja, fuck off, ey. Ist mir auch eigentlich egal, was das hier für Titel sind.
Ich hab's.
Lukas sucht.
Ich hab's
findet.
In diesem Internet gefunden.
Geil.
Aber hier ist es. Also, TBS-Titel.
Ja.
CMLL World Women's Championship.
Was? World? Okay. Ja.
Krass. Rev Pro Undisputed British Women's und Queen of Southside Championship.
Rev Pro ist tatsächlich auch eigentlich eine echt renommierte britische Promotion, okay? Hm.
EWA Women's Championships.
Nie gehört.
European Wrestling Association ist es.
Gibt's nicht.
In Wien gewonnen. Am 6. Juni diesen Jahres. Chaotic Wrestling Women's Championship.
Bullshit.
Primetime Wrestling Women's Championship.
Primetime sind tot. Chad Gaspard ist leider verstorben. Shoutout.
Rest in peace, Chad Gaspard. Bestia Women's Championship.
Gibt's nicht.
In Polen gewonnen.
Jetzt ohne Scheiß, die hat so eine Europatour durch irgendwelche kleinen Piss-Promotions gemacht.
Ja, ja.
Geil. Die kriegen doch ihre Titel nie wieder.
Der hat zwei polnische Titel. Primetime ist auch polnisch.
Wirklich jetzt?
Wie es mir scheint, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Die beide, sie hat beide im selben Match gewonnen gegen Diana Strong. Ja, in Kozlov, Polen. Dann Discovery Wrestling Scottish Women's Championship.
Ich habe gerade nur verstanden, dass Mercedes Moné gegen Wladimir Kozlov einen Titel gewonnen hat.
Das ist so ähnlich passiert. Dann hat sie den Body Slam Women's Championship.
Okay, jetzt wird's albern.
In Kopenhagen gewonnen. Dann den AW Owen Hart Cup. Das ist ein Turniersieg nur. Dann den Interim Ring of Honor Women's Television Championship. Den hat sie inzwischen ja regulär nach dem Sieg gegen Red Velvet. Dann den Winnipeg Pro Wrestling Women's Championship.
Ey, du lachst, ne, weil der Name Winnipeg sich anhört wie ein dummer Cartoon-Charakter. Aber Winnipeg tatsächlich große Wrestling-Stadt in Kanada.
Das
aber
ist
ja,
richtig,
okay.
Aber das Event hieß Rumble in the Bird. bei dem sie den gewonnen hat. Im Oktober jetzt. Und gerade erst im November gewonnen den APAC Women's Championship. Ja. Ey, Mann, das ist schon auch eine wilde Liste, ne?
All Police Officers are Cunts. APAC.
Gut.
Okay.
Apache.
Das ist wirklich ein wilder Run, dass die wirklich hier durch Polen und Dänemark gewrestelt ist. Das kann doch jetzt auch.
Und diverse US-Promotions und keine Ahnung.
Das ist ja verrückt. Ja,
es ist schon komisch.
Aber irgendwie auch geil, dass sie das macht.
Es ist witzig und wild und gleichzeitig auch weird.
Wenn sie sich verletzt, werden müssen alle Titel vakantisiert werden.
Ja gut, von allen Events, die halt von durchschnittlich 100 Leuten besucht werden.
Ja, aber trotzdem.
Ein bisschen hart zu sagen.
So. Muss das gesamte Women's Wrestling der Welt neu gemischt werden, wenn Mercedes Moné sich verletzt.
Ja, von Schottland über Polen bis nach Winnipeg und zu CML. Also CMLL, also, RevPro und so, das geht schon alles noch, aber da kann, ja. Nun gut.
Deutschland war sich wieder zu fein für.
Ja. GFW.
Dabei könnte sie mit ihrem Namen hier, Mercedes, hier so viel Schindluder treiben.
Ja, stimmt.
Chance verpasst. Hier, die könnte, oh Gott, es gibt doch echt ein paar gute Women's Wrestler aktuell. Ja. Gerade bei GWF und so, Stephanie Mace und sowas.
Voll.
Shit, Mann. Stephanie Mace gegen Mercedes Moné.
Voll.
Gib.
Direkt.
Ja.
Ja.
Okay, Charlotte.
Charlotte Mario. Da, also machen wir einen Haken da dran, ja?
Okay, bitte.
Weil dann kam es nämlich zum finalen Match und witzigerweise einem der kürzesten des Abends.
Ja.
Und du sagtest am Anfang noch beim Vorspulen zum Matchbeginn, ey, Show geht noch 40 Minuten, Samoa Joe macht jetzt nicht 40 Minuten Match.
Wo soll das herkommen?
Da muss doch am Ende noch was Post-Match kommen und du solltest recht haben.
Ja.
Also, Samoa Jonathan trat an gegen Hangman Adam Page.
Ja.
Mit neuem fancy Theme in einem Stahlkäfigkampf.
Ja, Mann.
Um den AEW Weltmeisterschaftstitel.
Ja. Story Hangman gegen The Ops hat die letzten Wochen geprägt. Hangman hat alle Leute von The Ops ausgeschaltet. Hops genommen. Ja, Hops hat er wirklich genommen und einfach durch einen lustigen Explosionstisch geworfen.
Der lustige Explosionstisch.
Ja,
wer kennt ihn nicht?
Der lustige
Explosionstisch. Ja.
Ja.
Das ist okay.
Ja, lassen wir es so. Der lustige ist. Ja, hast du jetzt einen Toffifee ins Maul gesteckt oder
was? Nee, ich wollte, aber ich krieg den dann jetzt nicht raus mit einer Hand und es ist mir auch zu anstrengend. Deswegen habe ich das, um es nicht weiter zu versuchen, in eine außerhalb meiner Greifdistanz
gelegt. Wie ich 20 Zentimeter weitergestellt, damit du nicht mehr drankommst. Das ist echt lustig.
Ja.
Ja.
Ich bin faul.
Guck, ja, genau. Shibata auch noch.
Passt nicht. Ich kann es nicht greifen, während ich hier zurückgelehnt
Ich müsste nur meine Finger ausstrecken von da, wo deine Hand jetzt ist und würde drankommen. Meine
Finger. Du hast nicht so viel längere Finger als ich, klar. Wobei, doch.
Ja, absurd
lang. Ja, doch.
Slender Finger.
Shibata,
ja. Hat er jetzt auch noch ausgeschaltet. Gutes Match. Viele Low Blows. Generell Low Blow Phase von Hangman. Ja. Also ich sagte immer, wie ich das wahrgenommen habe. Das war eine interessante Nummer. Hangman wird als Champ mit den richtigen Werten für AEW präsentiert, muss sich beweisen gegen eine starke Heel-Faction mit einem großen Anführer in Samoa Joe, ehemaliger World Champ und sowas.
Die ja auch aktuell Trios-Title tragen.
Trios-Title haben sie sogar, alles cool, starke Leute. Ich hätte nie gedacht, dass Hangman Adam Page hier den Titel verliert.
Im Leben nicht. Und es war das zweite Mal an diesem Abend, dass ich mich irren sollte.
Irre. Also wirklich. Also ich meine, sie hatten noch den Coup geplant so irgendwie. Hook kam tatsächlich Hangman zu Hilfe, nachdem die anderen von The Ops irgendwie eingegriffen haben. Und dann hat sich rausgestellt, dass Hook dann doch ein Ops-T-Shirt hat, was Lukas tatsächlich vorausgesehen hat, unter der orangen Jacke.
Ja gut, es war halt sehr auffällig, dass Hook eine Jacke trug. Das tut er normalerweise
nicht. Da noch so eine opulente Jacke irgendwie mit viel Farbe und so. Und dann, darunter ein schwarzes Shirt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass das gerusht werden musste, weil irgendwie zu wenig Zeit war oder so, weil irgendwer überzogen hat oder so. Weil auch dieser Turn von Hook, der war so gerusht, das wirkte alles so schnell. Geht rein, nimmt Titel, lacht, greift Hangman an. Zieht sich das Shirt aus. Alle freuen sich so. Und Samoa Joe ist plötzlich Champ. Irre.
Ja, aber wirklich so plötzlich, ne?
Ja, mir ging das alles zu schnell. Ich konnte es gar nicht so verarbeiten.
Ja, es ging mir auch so. Und ich kann mir aber gleichzeitig irgendwie schwerlich vorstellen, also ne, es war halt ein Cage-Match, so wie Cage-Matches halt Cage-Matches sind.
Ja. Bei AEW mit sehr viel Blut.
Das ist richtig. Samoa Joe einfach auch der Blutfluss des Abends über seine Stirn. Das war schon widerwärtig.
Ja.
Aber also wirklich, also, ne, so sehr ich Samoa Joe respektiere, ist einer meiner Top 5 Lieblingswrestler ever. So, ich hätte niemals damit gerechnet, dass der diesen Titel hier holt. Vor allem nicht gegen diesen Hangman, der ja dann doch jetzt auch nicht ewig Champ ist, so. Und vor allem nicht mit so einem Turn von so, also jetzt mal ganz im Ernst, ne, seine Beliebtheit hin oder her, aber mit so einem, ja, Nebendarsteller wie Hook, ist jetzt auch kein voll Big Deal, so.
Ja.
Der ist beim Publikum halt absurd beliebt gewesen immer, aber für mich immer schwer nachvollziehbar. Hm. So,
am Anfang habe ich ihn gecheckt, danach nicht mehr.
Genau, ja, es geht mir auch so. Klassisch überstrapazierte Geschichte, so.
Ja.
Weiß ich nicht, fand ich jetzt irgendwie nicht sonderlich dramatisch. Er passt geil bei The Ops rein, ne? So durch seine Vergangenheit mit Samoa Joe auch, das ist cool.
Und Will Hobbs, die waren zusammen in dieser Faction mit Tess, ja.
Ja, stimmt.
Mhm.
Richtig, aber also so, ja, aber fand ich trotzdem irgendwie weird, es hat mich irgendwie nicht so gecatcht und dann ging es auch sehr plötzlich. Und dann kann ich mir aber gleichzeitig schwerlich jetzt, also ich kann mir erklären, wenn da jetzt irgendeine Verletzung war oder sowas, wegen der man das rushen musste, dann okay, weil aber dann diese Post-Match-Geschichte, also ne, weil dann kam noch das ganze Ops-Dojo rein und so, 240 Leute schätzungsweise.
Ja.
Und dann ging das Licht aus in der Halle und dann brannte ein Haus. Und dann war ein Mann mit opulenter Kleidung und Kopfbedeckung zu sehen. Dann hat er was gesagt, aber zu früh, weil das Licht ging nochmal aus. Und dann ging das Licht wieder an. Und dann sollte er seinen Text nochmal sagen in Prince Nana. Und alles, was dann kam, also und da schon, war so langsam und so träge und so mistimed. Da hat nichts zusammengepasst, finde ich.
So verrückt, ja.
Dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man das davor gerusht hat, weil man sich noch so viel Zeit dafür nehmen wollte.
Ach so.
Weißt du, weil es war, es wirkte irgendwie nicht geil.
Hm.
So, plus, also, ne, Swerve is back. Swerve hat direkt, also die Ops haben den Weg freigemacht für Swerve, kann dann auf Hangman losgehen, weil das ist ja eine Blutfehde und so.
Ja.
Und Swerve bei erster Gelegenheit dreht sich um und schlägt einen von den Ops und so. Ey, ist cool, Swerve ist zurück, Swerve steht sein Mann, Swerve ist Face. Finde ich cool. Oh, aber es war so ein überproduzierter und schlecht gemachter gleichzeitig Rückkehrauftritt, dass mir das ganz unangenehme Gefühle gibt, dass man mir Swerve jetzt innerhalb von wenigen Wochen, und ich liebe Swerve sehr doll, auch einfach komplett also wirklich, wirklich, wirklich richtig kacke kaputt machen kann damit.
Hm.
Allein schon, dass sie seinen Theme-Song ausgetauscht haben gegen diese beliebige 0815 von der Stange Rap-Mucke, wahrscheinlich ist das Song von ihm selber.
Wahrscheinlich.
Die nichts von dem Vibe und ey, dieser Klasse halt und dieser Bedrohlichkeit und halt auch dieser passenden Untermalung von Swerves Charakter hat,
ja,
die der vorherige Song hatte, so.
Ja.
Big Pressure. Zu der Tanz von Nana nicht mal passt. Mann. Oh, das ist, und an dieser Beatdown, nee, ich fand das alles ganz schlimm. Ah!
Ja, das ist, ich weiß, was du meinst. Ich
kann gar nicht aufhören, darüber mich aufzuregen.
Ja, ich weiß, vor allem, wie lange das dann auch dauert, bist du, pass auf. Wir haben über Roman Reigns geredet in den letzten Episoden, dass er quasi mehr Comebacks hatte als Matches dieses Jahr, was ja faktisch stimmt tatsächlich. Aber dieses Bedeutungsschwangere, wenn Roman Reigns kommt, so, das ist irgendwie, ich bin dem überdrüssig und es bringt mir nichts, aber es ist wenigstens alles gut getimed. Es ist, dauert nicht zu lang, es geht nicht zu schnell, es funktioniert für die Halle, die Hallen freuen sich. Swerve sollte hier mit Bedeutung aufgeladen werden. Es klappte auch grundsätzlich davon, weil es grundsätzlich in der Hinsicht, dass Swerve wirklich beliebt ist bei den AW-Fans und auch die Pops dann bekommen hat. Aber es hat nicht funktioniert mit der Bedeutung, mit dem Pacing. So. Also Swerve konnte diesen Moment nicht tragen, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Vielleicht lag es auch an dem Song mitunter. So, weil dieser Song, der war ikonisch für Swerve. Den kannst du nicht austauschen, seinen alten Song. Der war perfekt für ihn. Und hat mir ganz, ganz viel für die Aura gegeben bei der Entrance. So, die Entrance von Swerve war immer legendär so.
Ja, gib mir
das,
auch so.
Und das fehlte jetzt, und ich kann mir vorstellen, dass das Swerve irgendwie auch fehlte, habe ich das Gefühl. Und weil er musste irgendwie gleichzeitig krass gucken, aber er musste ja auch diese Dojo-Goons verprügeln. Dieser eine Typ, der dann noch irgendwie saß und sich wirklich 20 Sekunden positioniert hat und sich das Kinn gerieben hat, bevor dann der House Call kam. das war einfach scheiß Timing. Das musst du auch Swerve dann sehen, irgendwie, dass der da einfach 20 Sekunden rumliegt. Und so. Ja, da ging leider viel daneben. So, und ich, ja, ich kann es mir nur mit dem Song erklären und irgendwie ein Gefühl und Pech.
Und Pech. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich fand auch diese Idee mit diesem Beatdown, dass Swerve dann alleine 42 Leute da raushämmert, ja, auch irgendwie weird für so ein Comeback, weil das ist ja nicht ein Monster-Heel, der da auftaucht, so, sondern es ist halt einfach ein Face-Typ, der nochmal ein bisschen draufgepackt hat, glaube ich, ja. Ja. Der da zurückkommt und halt einfach, also die Faction, also die gerade Hangman Adam Page den World Champ den Titel abgeluchst hat, einfach wegprügelt, okay, ne, die Hauptprotagonisten sind rausgegangen so und haben sich zurückgezogen, aber dennoch, dann, also was soll das denn machen, wenn er dann so 20 Randoms einfach verprügelt? Das hat null Bedeutung, so, das ist einfach nur ein paar Schläge verteilen für irgendwas. Ja. Ich fand das irgendwie so unwürdig für all das, was Swerve sonst immer ausgemacht hat. Das war halt so ein Typ, der kam halt über gut gesetzte große Gesten, so.
Ja.
Und das war halt eine groß gemeinte Geste voller kleiner Bedeutungslosigkeiten irgendwie. Also, wo halt wichtig, und die hat gut angefangen. Ich fand diese Idee mit diesem Haus, das man erstmal sieht und die Leute sind so, oh, aha, und dann brennt es für die Extradramatik so, ne? Erinnernd an die große Fehde zwischen ihm und Hangman, so, lädt das nochmal krass auf. Das fand ich ja richtig geil, so. Und dann ging es halt los mit diesem Mistiming mit Nana und bla bla bla. Schade halt irgendwie, wirklich schade, weil ich diesen Charakter Swerve eigentlich so gerne mag und mir wenige Dinge im Wrestling so große Schmerzen machen, wie wenn man etwas groß meint und es dann einfach durch überambitioniert halt zertrümmert.
Ja, das stimmt.
Zu einer Kleinigkeit von, weiß ich nicht, Scherben.
Im Wrestling zählt das Gesetz, weniger ist mehr, oft so krass viel. Und Swerve war immer Meister da drin, nicht zu viel zu machen. Ne? Der hat ja alles super on point gemacht, immer in seiner ganzen Darstellung, sein physisches Charisma so genutzt, dass es nie zu viel war.
Ja.
Und so. Ja, das war jetzt total drüber. By the way, aber auch echt ein komisches Zeichen, wenn die drei gestandenen Wrestler den Ring verlassen und die Schüler verprügelt werden. Die waren ja alle da noch. Zwei von denen waren topfit. Hook und Shibata. So, weißt du, es ist auch irgendwie komisch. Warum verziehen die den nicht tot? So. Könntest du reingehen und einfach mit drei Mann drauf und hast auch noch ein paar Goons dann. Keine Ahnung.
Ganz komisches Ende.
Dann steht Hangman da noch und dann gibt's jetzt wahrscheinlich dann, ja, die Zusammenarbeit zwischen Page und Swerve. Weiß nicht, gegen The Orbs dann halt wieder. Da fehlt dann aber natürlich der Konterpart eigentlich, weil Shibata und Hook sind einfach nicht diejenigen, die jetzt gegen diese beiden ehemaligen World Champs stehen können. Vernünftig. Nee. Samoa Joe ist jetzt wieder
Champ. Ja gut, aber Shibata und Hobbs vielleicht.
Ja, Shibata irgendwie
aber,
nicht.
Aber irgendwie auch nicht, ne?
Nee, Shibata irgendwie nicht.
Ja, crazy.
Oder sie Hobbs rekrutieren noch irgendwie. Oder
Hook und Hobbs gehen wieder zusammen.
Hm?
Ich will jetzt nicht sagen, Hook ist krasser als Shibata, aber Hook und Hobbs wieder zusammenschmeißen ist natürlich ein Ding, ne?
Hook und Hobbs.
Ja.
Haben wir so ein Cartoon-Detektiv-Team.
Klingt crazy wie ein Cartoon, ne?
Ja, Hook und Hobbs lösen auf.
Ja.
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 Nee, weiß ich nicht. Ey, das ist halt echt schade, vor allem, weil das ein Event war, wo viele Momente halt einfach toll waren und Spaß gemacht haben. So. Mhm. Also, ne, ich habe mich für Ricochet doll gefreut und es hat sich geil angefühlt. Ich habe mich für Briscoe doll gefreut und es hat sich geil angefühlt.
Mhm.
So, und auch nach einer krassen Überraschung. Ey, und dann hattest du noch diesen, und das bestimmt für manche Fans, wirklich schönen Young Bucks Kenny Omega Moment, weil Hugged Out wurde heraufbeschworen und so.
Ja.
Und dann endest du hier mit so einem großen, großen, großen Comeback. Auch Chris Statlander gegen Mercedes Moné, ja eigentlich ein großer Moment. So krass, Moné besiegt, wow.
Absolut.
In einem Titelmatch bei AEW. So, und dann Samoa Joe als intriganter Überraschungssieger hier. Und dann bringst du Swerve zurück und oh, weiß ich nicht. Und dann aber vielleicht sind das auch nur wir, weiß ich nicht. Also dann verkackst du es halt irgendwie. Vielleicht fand die Halle das auch genauso geil, vielleicht hat das da auch richtig krass gewirkt, aber für mich war das alles dreimal so lang, wie es hätte sein sollen. Und ich habe halt auch einfach Kernelemente nicht verstanden.
Ja.
So. Und fand die irgendwie komisch. So, ne?
Ja.
Ist, nee. Ai, 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 ai.
Ja, komisches Ende. An sich unterm Strich bleibt aber geiles Event, richtig Spaß gemacht.
Ja, und an sich bleibt unterm Strich auch so, ey, übermorgen, ne? Was heute Sonntag, übermorgen, also Mittwoch, wenn wieder Dynamite ist, ey, schwamm drüber, was bei Full Gear war und ob da das Comeback von Swerve weird war.
Ja.
Bei der nächsten Dynamite ist Swerve einfach wieder am Start, Alter.
Total.
Das ist erstmal geil und gut.
Ja.
Und wenn sie das nicht verkacken, dann ist mir das auch egal, wie jetzt dieses Comeback war.
Ja.
So, ganz ehrlich. Bei dem Event gab es ganz fantastisches Wrestling und ich habe Leute gesehen, die ich richtig gerne mag und es sind einfach auch wieder ein paar Dinge losgetreten worden, die mich durchaus interessieren, wie die weitergehen.
Mhm.
Ob das dafür reicht, dass ich mir das jetzt jede Woche wieder gebe, weiß ich noch nicht, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja.
Aber ich hatte richtig Spaß mit AEW in dem Ding hier. Sowohl das zu gucken, als auch mit dir darüber zu quatschen.
Zweimal.
Ja. Nee, das war schon ein geiler Ritt, ey.
Ja.
Ja.
Cool. Ja, schön.
Ja.
Okay. Gut. Dann geht's demnächst weiter mit Survivor Series, ha?
Huh? Ja, stimmt.
Damn it. Ist das nächste Wochenende?
Nächstes Wochenende ist Survivor Series.
Okay, krass.
Dann machen wir wohl im Laufe der Woche eine Survivor Series Preview?
Ja, da finden wir was.
Gut.
Ja, krass, okay. Gut. Und dann ist auch schon irgendwann Dezember und dann machen wir auf jeden Fall den nächsten Q&A-Podcast auch nochmal dieses Jahr.
Ja.
Müssen wir mal schauen, wann. Im Dezember irgendwann. Vielleicht ja mal wieder so ein Weihnachts-Q&A. Vielleicht schaffen wir es eher.
Vielleicht machen wir zu Weihnachten noch irgendwas anderes Verrücktes. Mal sehen.
Ja, mal sehen. Also freut euch auf einen schönen Dezember mit uns.
Und freut euch auf schönes Merch von uns.
Ja. Patreon.com/Schwitzcast.
So ist es.
Schwitzcast heißen wir auch überall auf Social Media, dass wir sträflich vernachlässigen.
Das ist geil, für Social Media zu werben, um dann zu sagen, dass man uns sträflich vernachlässigt.
Ist perfekt. Ist wunderbar. Aber wenn ihr uns noch anderweitig helfen könnt, einfach Bewertungen da lassen oder nette Kommentare auf da, wo ihr den Podcast hört.
Genau, und lasst mal gerne hören, ob ihr Interesse daran habt, wenn wir über AEW reden. Ich habe überhaupt keinen Peil, wie viele von euch sich das eigentlich gerade noch angucken.
So.
Wir bekommen immer ganz tolles Feedback darauf, wenn wir mal über NXT reden.
Stimmt, ja, stimmt.
Weil wir inzwischen ja dann doch so hauptsächlich die WWE-Main-Shows covern und das würde mich schon interessieren, ob ihr das guckt und ob das okay war und ob wir der Sache gerecht geworden sind oder ob wir alles falsch verstanden haben, weil es irgendwelche geheimen, größeren, übergeordneten Dinge gab, die wir nicht verstanden haben als Zaungäste.
Letzteres ist mir scheißegal.
Ja, das stimmt.
Aber ob ihr das generell hört und gerne hören wollt und öfter, das würde mich tatsächlich interessieren. Ja.
Ja.
Ja. Genau. Ja, cool. Macht das doch mal.
Genau.
Könnt auch mal was tun. Wir labern euch hier die ganze Zeit voll.
Ohne Witz, ne? Und ihr
hört da einfach
konsumiert
nur zu.
Einfach nur.
Scheiß Konsum.
Kommt mal in die Aktion. Opfer.
Mein Gott.
Ja.
Ja.
Wir haben für diese AEW-Podcast kein Ende, oder?
Ich weiß.
Da benutzen wir in der Regel nicht.
Ja. Wir brauchen irgendwie so
was würde Gunther dazu sagen, wenn er wüsste, dass es Podcasts gibt, die nicht er beendet von uns?
Boah, keine Ahnung, was er da machen würde. Echt.
Ich weiß auch nicht, wir werden es nie erfahren.
Nee.
Nie.
Schade.
Müssen wir aber irgendwie so jetzt beenden.
Ja, okay.
Na gut.
Na gut. Tschüss.
Das Aufnahmegerät läuft noch.
Hm?
Ich koste diesen Moment einfach aus, dass jetzt gerade kein technischer Fehler passiert und mag deswegen gar nicht.
Ach so, krass. Wir können einfach laufen lassen. Dann können wir eine 10-Stunden-Episode drauf machen, aber es kommt einfach nichts mehr.
Ja, aber dann geht es irgendwann wieder aus und wenn dann die File wieder kaputt ist, wäre richtig kacke. Dann mache ich lieber jetzt aus, weil dann wissen wir es safe.
Okay, mach aus.